Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.
Ja, hallo zusammen und willkommen zur 19. Nerdcast-Folge. Die 19. haben wir jetzt schon. Wir machen es jetzt dann seit 2 Jahren und es macht uns immer noch riesig Spass und ich hoffe, euch draußen auch. Wir haben mittlerweile 2025. Ich hoffe, es sind alle gut übergerutscht. Meine 2 Herren, die ich da vor mir habe, die sehen wohl genau.
Nein, die sehen natürlich so schlimm.
Nein, die sehen gut aus wie immer. Ich hoffe, ihr seid auch gut übergekommen, haben die Festtage gut verdaut. Habt ihr irgendwelche rockigen Pläne im 2025? Irgendwelche Konzerttickets, die daheim schon im Kühlschrank hängen?
Ich habe noch kein einziges Konzertticket hängen und auch nicht irgendwie reserviert oder so. Mein rockiges Projekt ist eventuell Mitte Juli go Electric Light Orchestra in London.
Wow.
Das ist absolute Abschiedstournee.
Immer am Nabel von der Zeit halt.
Immer vorausliegen.
Ja. Philipp.
Oh, ich habe tatsächlich ein paar, wenn ich schon Tickets gekauft habe. Das ist einerseits eine Band, die heißt Power Trip. Aus Dallas, glaube ich, sind die. So Crossover-Fresh-Band. Eigentlich etwas, was mich gar nicht so wirklich interessiert, aber sie sind einfach wirklich gut. Das möchte ich gerne mal sehen. Ich habe sie nur 10 Minuten bis jetzt gesehen als Vorband und bin auf der Spur gewesen. Und was haben wir noch so? Ja, ich habe noch Tickets gekauft, weil ich auch gerne Krach habe. Habe ich Tickets gekauft für Napalm Death in Z7, ja. Ich liebe die Band total. Es ist einfach so ein Krachmonster und ich fühle mich nachher irgendwie völlig tief und entspannt. Ja.
Holy shit, vergessen. Genau.
Du kommst ja neben dir.
Fett eintragen.
Crowbar spielen. Ja, ah, ja, genau. Schau.
Also.
Also, ja, wir haben sogar gemeinsam ein Event. Ja.
Absolut.
Und vielleicht Wishbone Nest, weil wir wollen ja keine neueren Bands schauen.
Ja, mindestens 50 Jahre alt. Und so haben etwas der Fifi gegen Michael Schenker am 30.
Oh, genau. April. Oh, ja, natürlich. Ja,
genau, das wäre auch eins von meinen. Und dann hängen natürlich noch ein paar Verbrecher bei uns daheim am Magnetwändchen. Das wäre Marilyn Manson. Maiden gehen wir schauen nochmal.
Ah ja, ich
kann auch. Ohne Nico. Wieso auch immer, wir haben noch 2 Limp Bizkit-Tickets gekauft. Einfach,
because we can.
Ja, ich meine, sorry. Ja, tschüss zusammen.
Tschüss, kurze Folge.
Ja, genau. Ja, also was machen wir denn heute? Die Folge heute, wenn ich eine Bucketlist hätte von Bands, wenn ich gerne mal mit euch darüber reden, streiten oder wie immer, dann wäre es garantiert die auch. Eine Band, wo, wenn man wie mir in den 80er aufgewachsen ist, keine Chance gehabt, um die Band herumzukommen. Wenn der Gitarrist oder auch Drummer bist, dann noch viel weniger. Aber auch dazu später mehr. Das ist eine Band, die polarisiert, eine Band, die fasziniert, eine Band, die Freunde wie auch Antipathie hat oder Antipathisten. Gibt es das Wort? Weiß ich gar nicht.
Antipathisten.
Das ist eine Band, die ich eigentlich vor allem immer im Sommer wieder führen nehme, weil für mich ist das einfach so der ultimative Sommersound. Es ist eine der einflussreichsten Bands überhaupt und zwar geht es um die Band Van Halen. Yeah! Und weil es eigentlich fast unmöglich ist, eine 50-jährige Bandgeschichte in einer Folge zu besprechen, haben wir auch gefunden, wir brechen das Thema ein bisschen ab, und zwar auf die spannenden Jahre. Und da sind wir uns schnell einig gewesen, dass die spannenden Jahre eigentlich eher die sind zwischen 78 bis 84 mit dem David Lee Roth als Sänger. Und wir gehen dann auch nochmal aufs Reunion-Album vom 2012 ein. Der Sammy Hagar lassen wir aus. Das macht aber niemand drinnen gross weh. Aber vielleicht einmal so, bevor wir ins Thema einsteigen, würde mich von euch interessieren, was ist denn der erste Berührungspunkt von euch gewesen zu dieser Band? Könnt ihr euch erinnern, wenn ihr das erste Mal gehört habt? Und sind ihr Fan?
Also, erstmal davon gehört, weiss ich, interessanterweise ziemlich genau noch. 1980 hat ja Kiss gespielt in Basel mit Maiden als Vorband. Und quasi zu dem Konzert an, habe ich mich mit Leuten getroffen und haben auch gewisse Platten mitgebracht. Und ich kann mich noch genau erinnern, lieber Gruß an Urs Graf an dieser Stelle, weil er hat die erste Van Halen damals mal zu mir rübergebracht. Und das war im Sommer 1980 gewesen. Gesehen live leider nie. Und das ärgert mich eigentlich, weil es hat durchaus Gelegenheiten gegeben. 1984 ja, haben sie ja in Winterthur. Das ist noch nicht so gegangen. Das ist erst irgendwie, seltsamerweise ein halbes Jahr später, habe ich in andere Städte ein Konzert. Und sie haben ja mal in Basel sogar gespielt, 1991, in so einem Päckchen mit Bon Jovi als Headliner, so eine Stadiontour.
Mhm. Und da bin ich. Das weiß ich nicht einmal.
Ich glaube, da sind wir einfach alle in einem komplett anders gesehen, musikalisch vielleicht gerade.
Also Joggeli Halle?
Nein, ich glaube Stadion sogar.
Oh, okay.
Ich meinte Bon Jovi, okay. Van Halen
go
und...
Check.
Ja, go check. Go ich meine, die haben das irgendwo gesehen. Also ich habe sie nie gesehen, ganz okay. einfach. Und was mir natürlich schade finde, vor allem, ja, ich hätte sie gerne gesehen. Natürlich am liebsten gerade am Anfang, aber eben, hätte halt nicht wollen sein.
Bist du Fan?
Ja, auf das kann ich noch ein bisschen im Detail ein. Ich habe jetzt ewig nicht Van Halen gelost. Irgendwie hat es sich immer ein bisschen auf die erste reduziert. Und jetzt im Aufwisch zu dieser Folge habe ich alle wieder gelost mit dem Raff. Und ja, es hat schon wirklich sehr, sehr gute Sachen. Ja. Mm. Riesenfan würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber durchaus sehr positiv gesinnt.
Frank, du schaust ja schon richtig am Boden. Du bist ganz hoch am Mikrofon.
Ich will jetzt endlich
kommen. Ja, genau. Also, komm.
Ja, so die ultimative Gewissensfrage.
Bist du Fan? ich muss auch kurz einen Bogen um die Frage machen. Aber 1978, der Mensch, der mir ACDC überbracht hat in meinem Leben, mit ihm zusammen bin ich in Citydisc gegangen und es waren drei Zielobjekte gewesen. Ich habe mir Powerage gekauft von ACDC. Er hätte unbedingt wollen, dass ich mir auch noch Hair of the Dog von Nazareth kaufe. Das sind seine zwei Leibesplatten gewesen. Und dann hat er die erste Van Halen aus dem Abteil vorgezogen und hat gesagt, die musst du hören. Van Halen, Van Halen. Das ist das neueste heisse Scheiß. Und dann irgendwie, ich glaube, ich habe ein, zwei Songs dann gelost, dort gerade im Laden noch. Und das hat nicht viel mit mir gemacht, muss ich sagen. Also beeindruckend habe ich Van Halen von Anfang an gefunden, aber jetzt wegen der Fanfrage, mit Abstrich, mit gewissen Segmenten, gewissen Teilen aus ihrer Geschichte, total Fan und gewisse Teile gar nicht. Aber wir kommen später darauf.
Ich wollte nur noch schnell korrigieren. Das war 1995, wo sie in Basel gespielt haben. Und zwar das Line-Up, also im Stadion. Das Line-Up war Bon Jovi, Van Halen, Thunder, Ugly Kid Joe, Allison.
Allison?
Allison?
Das ist eine Schweizer Band, die die Leute sogar kennen. Ja.
Ah, sorry, nie gehört. Tut mir leid.
Okay.
Und Crown of Thorns.
Mhm. Also nicht verpasst.
Ja, sie hat 1995 bin ich noch komplett anders gewesen als bei so einem Line-Up. Aber eben jetzt, 30 Jahre später, in dem Moment würde ich zumindest Van Halen gerne schauen.
Ja. Ja, und im Hallenstadion weiss ich, dass sie gespielt haben, weil unser Freund Büsli, Martin Büs, hat sie dort gesehen. Das hat er mal gesagt. Aber okay. Das war auch irgendwann Van Agar-Phase gesehen, Ende 90.
Okay. Mhm. Ja, bei mir ist es so gewesen, wie bei euch, dass sich Geschichten immer wieder wiederholen oder auch die Leute, die einem auf etwas draufgelüpft haben. Bei mir ist der Capitol Records gewesen, in der Freienstrasse in Basel, der Laden. Und da bin ich im, ich weiß nicht mehr genau, was ich im 79.
Cardinal. Entschuldigung, Cardinal.
Genau. Und da habe ich einfach meine Platte gekauft und dort ist an der Wand, da hat dann immer so die Platten sind so ausgestellt gewesen, und dort ist das Cover gewesen von der ersten Van Halen und ich habe das so endlos geil gefunden, das Cover. Und wo ich die dann gekauft und daheim aufgelegt habe, ja, dann ist für mich natürlich, wo jetzt einfach so ACDC kennt hat, mega schräg etwas passiert, weil ich gar nicht verstanden habe, was da eigentlich jetzt passiert. Von Anfang an geliebt, die Band, bei Eruption nicht gewusst, wieso und was das für ein Instrument könnte sein. ja, also Fanfrage an mich, ja, ich bin Fan. Aber ja, auch wie ihr, es geht vor allem um die Phase, wo wir ja heute auch miteinander darüber reden.
Mhm. Und zeitlich reden wir von wem?
Ich würde sagen, 79, 80, ich wüsste nicht mehr genau. Okay. Eher, glaube ich, Sportzünder, was das angeht.
Wenn die zweite ist schon draussen oder eventuell sogar
die zweite müsste eigentlich, glaube ich, schon draussen gewesen sein, weil ich hatte dann die zwei gehabt und dann eigentlich so chronologisch mitgekauft, wie sie rausgekommen sind. Aber ich könnte es nicht genau sagen, aber eher Sportzünder, sicher nicht mit der ersten eingestiegen.
Sportzünder, ja, erst 1980 kennengelernt, hat schon drei Platten
gegeben.
Aber ich bin von Anfang an dabei gewesen, aber es hat nicht gezündet.
Okay. Ja, also, ich würde sagen, wir steigen mal ein bisschen in die Geschichte von der Band. Ich will jetzt hier nicht extrem ausholen, aber einfach ein bisschen euch aufklären, um was geht es denn da. Und zum ganz an Anfang zu gehen, nehme ich euch mal zuerst mit auf Amsterdam und dort wird 1953 der Alex Van Halen geboren und 1955 der Edward Ludovic Van Halen.
Der Vater Jan Van Halen ist ein Jazzmusiker und die Mutter Eugenia Van Beers ist in Indonesien geboren. Und die Familie Van Halen, die ist 1962 mit der Hoffnung auf ein besseres Leben aufs Schiff gestiegen und ist über den Atlantik über in die USA. Von dort sind sie weiter über Land nach Pasadena, wo Eugenia, Mutter, Familie und Freunde hatte. Der junge Edward, der hat sich dann schnell schon Piano im Selbststudium beigebracht und hat dann später auf Drums spielen und der Bruder Alex hat Gitarre gespielt. Jetzt merkt man schon, da stimmt irgendetwas gar nicht von der Chronologie her, weil schlussendlich ist sie anders rausgekommen. Und wieso ist sie anders rausgekommen? Der kleine Edward, der ist einfach viel besser gewesen an der Gitarre wie der Alex. Und dann haben sie das einfach getäuschelt. In den 60er haben sie dann verschiedene Bands schon angegründet. Da hat es verschiedene Namen gegeben. Troy & Robbo Company, den Genesis haben sie auch mal gehabt. Ja, dort haben sie dann gemerkt, dass es noch eine andere Band gibt im gleichen Namen. Und dann schließlich 1972 haben sie mit dem Namen Mammoth weitergemacht. Und das ist eigentlich noch spannend, weil dann ganz viele Jahre später der Wolfgang Van Halen ja auch seine Band Mammoth nennt. Und das war ja sogar abgesegnet vom Papi Edward Van Halen, der noch gelebt hat. Gut, in Anfangsjahr war der Eddie am Gesang und für das Konzert haben sie sich von einem David Lee Roth PA ausgelehnt für jeweils 10 Dollar. Und irgendwann haben sie mal gefunden, komm, steig doch eigentlich bei uns in die Band ein, kommt ja eigentlich uns auch ein bisschen billiger. Es geht weiter im 1973 auf Anregung von David Lee Roth, ändern sie den Namen in Van Halen. Er hat das noch cool gefunden. So ein Familienname hat da als Ansatz, glaube ich, Santana gehabt, habe ich gelesen. Wieso, dass das toll sein könnte. Und ein Jahr später kommt der Michael Anthony Sobolewski zur Band, das war dann der Bassist gewesen, und dann der Firo komplettiert hat. Am Anfang spielt die Band vor allem in und um Pasadena und hat sehr schnell ein grosses Following. Und dann gibt es die legendäre Geschichte von diesen Backyard-Partys mit 2000 Leuten. Und jedes Mal wird das und muss das aufgelöst werden von der Polizei. Die sind, glaube ich, wirklich legendär und in vielen Büchern nachzulesen. Und dann 1976 rum, da spielen sie in diesen berühmten Clubs auf dem Sunset Boulevard, sprich Whisky A Go Go, Gazaris. Und bei einem von diesen Gigs in dem Gazaris Club kommt der Gene Simmons, sieht die Band und sagt, hey, das ist ja wahnsinnig, sofort unter meine Fittich nehmen. 4 Flugtickets gekauft, gesagt, hey, mit euch will ich auf New York, wir gehen ins Electric Ladyland Studio und dort nehmen wir eine Demo auf, ihr werdet riesig. Das haben sie dann auch gemacht, ab auf New York, das Demo aufgenommen. Und der Gene Simmons hat es eigentlich nie noch unterbringen bei keinem Plattenlabel. Also wieder zurück auf Feld 1 als Band, in L.A. weitergespielt. Und dann kommt da oben, wo der Ted Templeman, er hat bei Warner Brothers Records geschafft, die Band sieht. Und zwar, wie er selber erzählt, er und der Barkeeper, das sind zwei Leute, das glaube ich zwar nicht ganz, das ist so ein typischer Mythos, aber nehmen wir mal an, oder gehen wir mal davon aus, sind sehr wenig Leute, das glaube ich. Und was ihn beeindruckt hat, ist die Musikalität von der Band und dass sie sich so aufgeführt haben, als ob sie vor 10'000 Leuten im Madison Square Garden spielen. Er ist begeistert und sagt, die Band muss ich haben. Am gleichen Abend haben sie noch Reservierte eine Vereinbarung unterschrieben und dann ist es zu diesem Plattenvertrag gekommen. Gut, im 77 gehen sie dann in Sunset Studios, produzieren tut das eben der Ted Templeman. Im 78 kommt dann das erste Album raus, betitelt Van Halen. Und das Album gilt mit etwa fast 20 Millionen verkauften Einheiten als eines der erfolgreichsten und aber auch als eines der einflussreichsten Alben überhaupt. Also, jetzt bleiben wir doch mal bei diesem bahnbrechenden Monster von einem Album. Es gibt unendlich viele Stories um die Entstehung von diesem Album. Es gibt auf YouTube Dutzende von Expertisen, wie was soll passiert sein, wo ist das Mikrofon gestanden, wie haben sie denn das gemacht und so weiter. Jungs, Van Halen 1, wo wollen wir? Ja, Franz.
Ich also nur noch ganz geschwind zwei kurze, absolute Nerd-Einwürfe noch. Ich glaube, sie sind von Nijmegen und nicht von Amsterdam.
Genau. Stimmt, ja.
Und das Zweite ist vielleicht noch ein ganz interessantes, kleines Detail, dass der Jan Van Halen, also der Vater, hat die Überfahrt blechen, mit in dem, als er auf dem Schiff gespielt hat selber. Und die zwei Van Halen-Buben haben beide schon Klavierunterricht gehabt in Holland und haben dann jeweils als so absolute Special-Event innerhalb von dem oben ihre kleinen Klavierstückchen aufgeführt und sind dann so wie eine ordentliche Attraktion geworden auf dem Schiff. Also haben sie quasi, sind sie schon früh reingeschmissen worden in das müssen auftreten oder dürfen auftreten. So,
ja. Genau, genau. Danke fürs Komplettieren. Nein, ist wichtig und richtig. Also, wir haben ja das erste Van Halen-Album jetzt. Ich meine, ich als Gitarrist komme ja sofort in Schnappatmung und eigentlich jeder Rockgitarrist auf dem Planet wahrscheinlich auch, wenn es um das erste Album geht. Die Songs auf dem Album, die sind schon ein bisschen älter gewesen, die haben sie für Jahre gespielt, sind in ihrem Set gewesen, haben sie immer wieder ein bisschen umgebaut dran. Ja, was fangen wir an? Philipp, Fran, was wollt ihr und was habt ihr zu diesem Album zu sagen?
Ich habe schon erwähnt, wie ich es kennengelernt habe. Danke nochmal an Urs Graf für das. Er hat die Platte überbracht und sofort geklickt. Also, ich habe keine Anlassschwierigkeiten gehabt. Und wenn ich jetzt die erste Seite anschaue von der Platte, wenn wir wieder an Vinyl zurückdenken, ich meine, es sind 5 Songs drauf und es sind alle 5 einfach absolut fehlerfrei für mich. Ja. Ich finde keinen Schwachpunkt in diesen 5 Songs. Also, auch I'm the One finde ich super, wo vielleicht jetzt der unbekannteste ist von diesen 5. Wenn wir jetzt die anderen nehmen, das wäre Running with the Devil, Eruptions, Instrumental, You Really Got Me, eine Coverversion von Ray Davies, Ain't Talking About Love. Das sind ja gerade 4 absolute Klassiker, gerade nacheinander. Und das gerade auf dem Debüt. Also, das muss man jetzt erstmal bieten, oder? Und für mich fällt die B-Seite ein bisschen ab, aber nicht wahnsinnig stark. Ja. Ich kann mit Jamie Sky nie so viel anfangen und auch Feel Your Love Tonight. Das sind so die 2, die ich nie so 100% in mein Herz schliessen konnte. Aber Little Dreamer, aber auch Ice Cream Man finde ich absolut super Songs. Und ich habe vor kurzem ein Interview gesehen wegen Eddie Van Halen und was da passiert ist. Das muss man sich mal vorstellen, 1978. Oder? Da haben wir Hendrix als Gitarrengott, was er ja zweifellos ist, das muss man auch nicht diskutieren, mit vielleicht den Gilmore, den man so wahrnimmt, natürlich die Blueser, Santana, all die Leute da, und dann kommt jemand wie der Eddie Van Halen, der komplett etwas Neues präsentiert, obwohl natürlich das Tapping nicht für ihn erfunden ist, aber in dieser Form hat es das einfach nicht gegeben, und ich zitiere da gerne irgendwie Malmsteen, weil ich habe ein Interview mit ihm gesehen, wegen der ersten Van Halen-Platte, und er hat einfach gesagt, it was like somebody dropped a fucking bomb. Und das trifft es, glaube ich, noch gut.
Also der Satz ist ja so viel mal zu lesen von so vielen bekannten Gitarristen, was das Album gemacht hat.
Brutal, oder? Absolut brutal.
Und du, Bremli?
Hey, Van Halen 1, das hat wirklich instantly in einer 1000stel Sekunde natürlich geklickt, einfach mit dem Anfangsriff von Running with the Devil, weil der Gitarrensound ist ja einfach schon mal etwas, wo für mich bis heute der beste Gitarrensound ist, den du überhaupt kannst haben. Das ist so unglaublich. Für mich No Filler, All Killer Songs. Also ich, auch Jamie's Crying als Beispiel, ist sogar einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Ich liebe das Album. Ich habe das so viel mal gelost und natürlich haben Songs wie Ain't Talking About Love oder You Really Got Me irgendwie ein gewisses Verschleißdatum auch, weil tausendmal gehört, aber irgendwie eben auch nicht. Also ich habe sie dann trotzdem, ich tue sie immer wieder und gern hören. Aber das ist so ein wahnsinniges Debüt, mal überhaupt von den Songs her. Und wenn wir jetzt noch der Aspekt, wie gut das musikalisch ist und was das für Effekt gehabt hat. Also ich meine, das war ein Erdbeben, das durch die ganze Musikwelt ist. Was macht denn der Eddie Van Halen da? Also wie gesagt, ich habe bei Eruption gemeint, das ist ein Keyboard. Ich habe es nicht geschnallt, was das könnte sein. So ist es glaube vielen auch gegangen, weil live hat er sich ja umdrüllt, wenn er sein Solo gespielt hat. Und ich finde aber auch bis heute eigentlich Tappings fast am unspektakulärsten beim Eddie. Ich finde, er ist unglaublich einzigartiger Gitarrist, wenn es um Rhythmus geht, wenn es um Riffs geht, wenn es um originelle Ideen bei Solos geht. Und das Tapping habe ich von Anfang an eigentlich so cool gefunden, aber nicht spektakulärst, würde ich mal so sagen. Bei Eruption gibt es ja auch die Story, und ich habe versucht, das heute auch nochmal gerade irgendwie zu verifizieren. Die sind ja eben in dem Sunset-Sound aufgenommen, und da ist eine Studioassistentin, die an diesem Tag soll anwesend gewesen sein, befragt worden, ob das wirklich so ist, dass Eddie sich eigentlich eingespielt hat und der Ted Templeman oder der Don Landy, wo ja der Engineer war, haben einfach auf Record gedruckt. Und so soll es tatsächlich gesehen sein. Also,
haltest du das für möglich?
Ich glaube absolut die Story. Das war einfach nicht Plan gewesen. Hey komm, wir machen doch auf das Album auch noch so eine 2,5 Minuten Gitarre-Solo. Glaube ich nicht. Gut, und das Letzte noch schnell. Der Eddie Van Halen hat eine Tonleiter kreiert, die eigentlich nur ein Fingersatz ist. Also ist der erste Finger, der zweite und der vierte. Es ist nicht ein Tonleiter im klassischen Sinne, sondern der Grundton, erste, dritte Ton gespielt und das rauf. Und da hat er ganz viel von diesen Licks. Und das ist eigentlich wirklich nicht ein Tonleiter. Und er hat immer gesagt, es ist wie im Jazz. Du startest vom richtigen Ort und du endest vom richtigen Ort. Dazwischen ist eigentlich egal, was du machst. Mhm. Wieder Alan Holdsworth auch, wieder Eddie eben auch. Und das ist schon weit vorgeschritten. Mhm. Weil das ist ja so. Mhm.
Genau.
Was ich auch spektakulär finde bei Eddie Van Halen ist, er kann wie seine Gitarre reden wie also das Instrument redet. Es ist nicht nur einfach irgendwelches Arschloch und spektakulär, sondern es hat, ja, hat wie einen Spruch, den er umsetzt mit der Gitarre. Und das ist etwas, was ganz, ganz wenige so gut kennen wie er. Ja. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, was ich damit meine.
Absolut, absolut. Ja, ja, ja.
Okay, ich traue mich fast nicht zu sagen, weil ich mache mich jetzt hier so, wahrscheinlich so zum Halb-Judas oder ganz-Judas, je nachdem. Mal schauen, wenn ich da durchkomme mit dem. Aber die erste Van Halen-Platte hat auf mich auf jeden Fall etwas brutal Beeindruckendes. Und das setzt sich so noch fort, dass Van Halen für mich eine Zeit lang mehr beeindruckend gewesen sind, als dass sie mein Herz erobert haben. Und das ist mein Problem bei der ersten Van Halen. Ein bisschen hat es mich getröstet, wo der Alex Van Halen in seinem Buch Brothers, wo letztes Jahr rausgekommen ist, beschreibt, dass sie alle enttäuscht gewesen sind vom Sound von der Platte.
What?
Und ja. Genau. Und also, das hat ja dann letztendlich dazu auch geführt, dass der Eddie sein eigenes Studio in seinem Haus gebaut hat und dann ab 1984 jede Platte dort selber produziert hat. Okay, aber das ist ein kleines Ding. Ich sage es jetzt einfach, instrumental ist es natürlich sicher komplett Erdbeben von Eruption, wenn wir gar nicht reden. Das hat die Gitarristenwelt für immer verändert. Was mir fehlt, es ist für mich songtechnisch irgendwie, es hat oft unglaublich geile Ideen, wahnsinnige Riffs. Also ich meine zum Beispiel «End Talking About Love» oder so Riffs, das ist ja einfach fast nicht zum Glauben, wie cool die sind, auch «Running with the Devil». Aber immer hat es auf mich einen leicht deprimierenden Effekt. Das ist für mich eine Platte, die mich einfach nicht glücklich macht beim Hören. Und immer mega Respekt abverlangt.
Danke,
da ja, das zwei, hast schon zwei Zeichen,
dass sie mich höflich rausspedieren wollen.
Bis zum nächsten Mal.
Wir danken für Ihre Hören von uns. Tut mir absolut schrecklich leid.
Und es geht um Ehrlichkeit.
Ich kann es vielleicht schon so weit angehen, es wird mit der nächsten Platte nicht besser. Aber es gibt ein Happy End.
Okay, ja, yeah. Spannend. Wow, gut, yeah, machen wir spannend. Die Folge. Lernen wir uns zwei Frauen auch noch mal kennen. 35 Jahre.
Scheidungsgründe.
Scheidungsgründe werden heute auch gefunden. Gut, also. Finde ich trotzdem eine tolle.
Danke.
Also, das Album kommt raus und ist instantly ein grosser Hit, auch ein grosser kommerzieller Erfolg. Die Band geht auf Tour mit Black Sabbath, die ist schon berühmt, die Tour, weil sie spielen Sabbath so bis von der Wand scheint. Mit Journey sind sie auf Tour und etwa 10 Monate später wird die Band schon wieder ins Studio geschickt. Also es geht alles sehr, sehr, sehr schnell.
Ist bei der Journey-Tour auch noch Montrose dabei gewesen?
Das kann gut sein.
Ah, ja,
also ihre grosse
Ziele. Das schliesst schon ein bisschen. Ja.
Sind alle mega Montrose-Fans
gewesen. Genau.
Ja. Und sie haben sogar in Europa gespielt auf dieser Tour mit Sabbath. Das habe ich gar nicht gewusst bis zu dieser Folge.
Genau. Und da gibt es ja wirklich ein sagenhaft geiles Buch übrigens. Running with the Devil vom Tourmanager von Van Halen von dieser Zeit, wo ich dort beschreibt, was abgegangen ist. Also eine super Buchempfehlung. Gut, also das Label findet, hey, sie müssen wieder ins Studio. Sie haben noch Haufen Songs gehabt von ihrer langen Phase als Backyard-Party-Band. Und sie nehmen das Album Van Halen 2 auf mit älteren Songs, die was vielleicht nicht aufs erste Album geschafft haben. Auch wieder mit Coverversion. Und das Album kommt 1979 raus, produziert wieder vom Ted Templeman. Aufgenommen haben sie es innerhalb von einer Woche scheint es, ist ja sagenhaft, also ist wirklich wahnsinnig. Ja, also steigen wir doch auch hier gerade ein. Fran, wie findest du das Van Halen 2 Album?
Okay, also das Einzige, was sich für mich jetzt persönlich wirklich verändert, ist, dass der Sound wesentlich besser ist schon als auf der ersten. Und dann noch aber sonst hat es spektakuläre Songs wieder. Also ich meine Spanish Fly zum Beispiel oder quasi Eruption auf der akustischen. Und dann noch ähnlich wie bei der ersten, als Opener ein Mid-Tempo-Song. Irgendwie, und You're No Good für mich ziemlich unterwältigend. Dance the Night Away, natürlich ein absoluter Sommerhit. Und natürlich, Bottoms Up und auch The Love Again sind für mich die Höhepunkt, weil irgendwie dort ist die Zusammenarbeit von Alex und Eddie ist dort schon irgendwie extrem interessant zum Verfolgen. Aber insgesamt, einfach als rein emotionales Event für mich weiterhin absolut unterwältigend.
Okay. Ja.
schneide ich eh alles raus vom Frauen. Ja, Van Halen 2. Ja, also für mich dann nicht mehr ganz so absolut gigantisch wie eins gesehen, aber die ultimative Sommerplatte mit eben Songs wie Dance the Night Away oder Beautiful Girls. Du hast ja gesagt, Franz, Spanish Fly, einfach mal noch zum Zeigen, das kann ich übrigens auch auf akustischer Gitarre, schneller wie jeden anderen. Wirklich wahnsinnig. Ich finde das Album extrem gut. Ich finde den Opener, auch wie du, also ein bisschen. Naja, aber nachher hat es wirklich super Songs drauf. Ich bin wirklich Fan von Dance the Night Away, wegen der Lockerheit, Leichtigkeit, aber auch das Riff oder auch zum Nachspiel ist das mega, mega fun. Dann aber zum Beispiel Somebody Get Me a Doctor, super, Our Love Again, super, Light Up the Sky, DOA, das sind für mich alles rechte Perlen. Von der Produktion habe ich gefunden, es ist so ein bisschen dünner geworden, nicht ganz so wuchtig, nicht ganz auf dem Level vom ersten Album für mich.
Also Van Halen 2, für mich auch die schwächere Platte, natürlich gegen dem Debüt, ganz klar. Mir gefällt die auch noch gut, zwar sehr gut, das ist ein Cover. Van Halen, der ist sehr, sehr viele Coverversionen, das darf man auch mal sagen. Auf der ersten Platte zwei, da einen. Oder. Dann, ja, ich bin nicht so auf dieser Sommerschiene, irgendwie. Ich bin nie so in die Songs reingekommen, eben Dance the Night Away, Somebody Get Me a Doctor. Bottoms Up finde ich einen tollen Song hingegen. Auch wirkt das sehr spontan, weil ja, also, da hat sich so ein Refrain-Teil drin, da ist das Gefühl, da haben sie einfach einen Take gemacht und das übernommen und das ist ja nicht ganz fehlerfrei sogar, aber wieso auch nicht, oder? Bessie, der fällt mir fast ein bisschen besser. Light Up the Sky finde ich super. DOA, vielleicht mein Lieblingssong auf dieser Platte, finde ich absolut gut, ja. Woman Love, Beautiful Girls, das ist ein bisschen das LA-Dings, wieder ein bisschen Strand, ein bisschen Sonne, ein bisschen Frauen. Beautiful Girls hat grundsätzlich kein schlechter Song, wird einfach ein bisschen doof am Schluss. Das ist mein einziger Kritikpunkt, ja.
Okay.
Aber eben schwächer als die erste, ganz klar. Aber keine schlechte Platte per se, ja. Also wir sind nicht verstanden als Verriss, sondern einfach nicht so gut wie das Debüt halt, ja.
Also was ja relativ schnell klar ist, ist, dass von dieser ganzen Stilvielfalt, die sie haben, dass sie extrem Led Zeppelin beeinflusst gewesen und grosse Bewunderer. Und ja wirklich schon auf den ersten zwei Platten unglaublich viel reinpacken. Also das ist ein dermassen Feuerwerk an Stilvielfalt. Und dann aber auch ähnlich wie Zepp, wo ja der Plan selber sagt, wenn er ein paar von diesen Baby und Yes rausschneiden könnte, finde ich es beim nochmal hören einfach unsäglich nervig, wie oft David Lee Roth die Heuler, oder wie man die will bezeichnen, die, also Stöhner auch und so, aber es ist so dermaßen too much. Es schafft in jedem Song gefühlt zu viel.
Okay.
Findet ihr das nicht?
Ich weiss genau, was du meinst, weil wenn ich heute Morgen das Opener gehört habe, You're Not Good, ist mir aufgefallen, dass wirklich die Heuler, wie du sie nennst, also die Gillen-mäßig.
Genau, Gillen ist die tatsächlich.
Die haben mich das erste Mal genervt. Wieso? Weil ich gestern Podcast gehört habe zum Thema Van Halen, wo einer gesagt hat, das nervt ihn. Jetzt ist das bei mir triggert worden. Ich habe mich noch nie darauf geachtet. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich schon ein bisschen too much. Weil er tut immer die Gitarren antworten, die aber hey, irgendwie, ich glaube, es ist einfach ein gewisser Schalk auch dabei. Und der David Lee Roth als Mensch oder als Bühnen-Showman, es passt ja eigentlich auch, das völlig extrovertierte, exzessive. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass das jetzt nicht jedermann und jeder Frau Sache ist. Yeah.
Also ich liebe den Schalk von ihm komplett und würde ihn niemals irgendwie ankreiden. Aber der hat irgendwie, in diesen Heulern hat es mir zu wenig Schalkanteil wahrscheinlich. Irgendwie.
Das ist klar.
Vielleicht auch, was mich noch ein bisschen auch nervt bei diesen frühen Songs, ist, dass der Songaufbau oft ähnlich ist. Also irgendwann hast du immer wieder das Gefühl, am Anfang ist eine Wahnsinnsidee da. Und dann fängt sich einfach reduzieren, dann fangen sie einfach wiederholen und dann total oft lassen sie einfach den Song völlig zusammenfallen und dann kommt so ein Jam-Teil. Ein Jam-Teil oder so ein Groove-Teil, wo dann der Dave ein bisschen so drüber schwätzt oder so. Ein bisschen irgendeine Geschichte erzählt. Und dann ist auch die ganze Doo-Wop, A Cappella-Sachen und so. Das ist irgendwie für beim ersten Mal cool und so, aber dann es wird sich einfach davon wiederholen. Und ich habe das Gefühl, es sind unglaublich viele Ideen da gewesen, aber im Gegensatz zu später, wo ich dann sicher wieder darauf zurückkomme, es sind einfach irgendwie zum Teil die Teile so aneinander geklebt und oft sind auch, oh, das ist jetzt ganz, da lehne ich mich brutal weit aus dem Fenster, aber dass auch die Gitarren-Soli nichts zu tun haben mit dem Song.
Ist das schlecht?
Muss es nicht sein. Muss es nicht sein, aber ich finde, dass sie das nachher um Welten verbessert haben.
Also, komm, wir gehen jetzt nachher. der Kreislauf von Touren und Studio, das geht weiter, das wird sich einfach wiederholen. Im März 1980 kommt dann auch schon das dritte Album raus, das heisst «Women and Children First», wieder produziert von Ted Templeman. Und das erste Album aber, wo sie nicht mehr ganz auf den Fundus von diesen alten Songs haben können, zurückgreifen und neue Songs haben angefangen, kreieren und auch gewisse Freiheiten gespürt haben, weil sie natürlich Erfolg haben, aber auch gemerkt haben, hey, wir wollen da einfach ein bisschen experimentieren. Und ich glaube, da kommt eben so wie die zweite Phase von Van Halen, die fängt jetzt eigentlich mit dem Album an. Ich würde jetzt vielleicht auch gerade mal schnell den Anfang machen, was ich von diesem Album halte. Ich glaube und finde, das ist ein unglaublich starkes Album. Das ist eines meiner Lieblingsalben von Van Halen. Für mich dann wieder auch besser gewesen, wie das Van Halen 2 Album, das eigentlich sehr stark war, ist, aber es jetzt nochmal können toppen. Ich meine, nur schon allein der Opener und Cradle Will Rock, super geiler Song, und dann nachher Everybody Wants Some, so ein absoluter Fan-Favorite. Und da wird eben schon ein bisschen experimentiert mit Beats, mit Tribals, mit Overdubs auf einmal, nicht nur alles so trocken im Studio, nur noch live. Und es geht dann eigentlich weiter in dem Sinn. Fools ist für mich in der Top 3 oder 4 von den Van Halen Songs überhaupt, mit dem ekstatischen Anfang, weil ich von Hendrix zu ultraschnellem Soloing zu dann überhaupt zum Riff kommen, zum Song kommen, wirklich wahnsinnig geil. Und was haben wir noch? Take Your Whiskey Home, A Simple Rhyme, absolut gigantische Platte für mich. Und ich weiss noch, wie sie im Rockpop gekommen sind, im deutschen Fernsehen. Das haben die wahrscheinlich auch gesehen.
Yeah.
Wo sie auftreten sind mit...
Welcher Song?
Es sind zwei. Es war Cradle Will Rock und You Really Got Me. Mit ganz schlechtem Synchrongesang vom Dave Roth, aber mega lustig, auch mit den Fell-Moonboots und so weiter. Also, Women and Children First für mich wirklich super, super Perle. Was ich noch schnell wollte sagen, was so absurd ist, dass der Templeman darauf bestanden hat, Eddie Van Halen Mono aufzunehmen. Das heisst, also Mono auf der Platte zu haben, war ja vor allem nur links zu hören gewesen. Rechts war nur das Echo gewesen. Das heisst, wenn du jetzt in einem Auto fahrst und am Autofahrer selber bist, dann hörst du Eddie, der Beifahrer hat eigentlich den Eddie gar nicht gehört. So haben wahrscheinlich viele Autofahrer stattgefunden und die Leute begriffen haben, was findest denn du so geil an dem Gitarrist. Und das hat der Eddie eben auch selber gefunden, hat wirklich immer das Beispiel Autofahren genommen. Er hat gesagt, was ist, wenn bei jemandem die linke Boxe kaputt ist. Aber er hat sich nicht können durchsetzen. Es ist aber bei diesem Album das erste Mal, dass es teilweise fast so Stereo ist. Und das ist ja dann erst bei 1984 geflickt worden. Aber ja, gehen wir mal weiter.
Also Beifahrer haben eigentlich Van Halen als gitarrenloses Trio erlebt.
Sie haben nur das Post- oder Pre-Reverb gehabt. Das ist eigentlich echt absurd. Los jetzt mal auf Kopfhörer und tun dir mal einen Kopfhörer weg, dann wisst ihr genau, von was ich jetzt geschwätzt habe. Also, wer will anfangen? Women and Children First.
Ja, eigentlich sehr ähnliche Meinung. Also ich finde sie stärker als zwei, schwächer als Debüt. Aber auch eine sehr gute Platte. And the Cradle Will Rock, gleicher Meinung, super Opener. Fools, auch super Song. Tora, haben sie ein bisschen Sabbath beeinflusst, das Intro gemacht, also extrem Sabbath-mässig. Hätte ich eigentlich noch gerne länger gehabt, der Song. Es ist ja eigentlich nur ein Intro, wo dann weitergeht zu Loss of Control. Ja, wo für mich leider nicht so ganz funktioniert. Loss of Control ist so ein bisschen doofer Refrain für mich, ja. Aber eigentlich eine starke Platte, stärker als die zweite.
Also für mich fährt sie auch super stark an und ich mache mich jetzt zum totalsten Judas, aber wartet noch für den letzten Satz, bevor er mir rausgeht. Also für mich ist es die schwächste Platte überhaupt. Und alles, was zwischen dem ersten und dem letzten Song passiert, ist für mich eben genau das Gefühl von eigentlich noch grösserer Depression. In a simple rhyme ist dann für mich die Eröffnung, also wie mit dem letzten Song schon eine Andeutung von dem, was uns dann nachher erwartet. Und dort steige ich dann total ein, und zwar emotional und mit dem Herz. Also ich finde, übrigens auch, muss man vielleicht kurz erwähnen, weil das ist auch im Alex im Buch ein relativ wichtiges Detail, dass es ja das Inner Sleeve Poster gegeben hat mit dem David Lee Roth, oder? Und irgendwie das deutet ja schon an, so die Spaltung eigentlich innerhalb von der Band, dass der David Lee Roth sich einfach zu weit aus dem Fenster gelehnt hat mit «Das ist meine Band» oder eigentlich geht es ja im Wesentlichen um mich. Und das ist, glaube ich, ziemlich hart gewesen zum Verdauen für die anderen, wie sich der David Lee Roth dort in Szene setzt und sich vermarkten lässt. Und wahrscheinlich ist das sozusagen eigentlich wie so der Mini-Anfang vom grossen Ende noch gesehen, von dieser Besetzung.
Mm. Ich habe vielleicht noch unnützes Wissen zu diesem Album. Eine Sache, das ist nämlich das erste Album, wo sie dann mit einem Keyboard um experimentieren, und das wissen gar nicht so viel, weil in dem Song «And the Cradle Will Rock», das ist gar keine Gitarre, sondern das ist ein Wurlitzer Hammond-Orgel, wow, wo durch eine Marshall-Box gespielt wird.
Holy shit, okay.
Gut, also, das Album ist hier auch schon wieder fast Geschichte bei uns drei. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert, weil jetzt passiert einiges. Mhm. Van Halen tun ihr bis jetzt wenigst erfolgreiches Album rausgeben, namens Fair Warning. Und zwar im 1981 ist das, wenn ich es ja nicht einmal aufgeschrieben habe. Genau. Mhm. Also, jetzt tue ich nicht einmal zu weit ausholen. Wer will denn da anfangen? Ich glaube, Fran, ich würde jetzt sogar gerne das Wort dir geben.
Also wie schon angedeutet, dort fangen die Van Halen an, die ich grossartig finde. Erstens mal, eigentlich geht die Sonne auf für mich, weil sie auf die andere Art, auf ihre Art eigentlich dann untergeht. A Fair Warning wird ja allgemein als düsterste Van Halen Album beschrieben. Und wahrscheinlich ist es genau das, was mich davon abholen. Es fährt an mit Mean Street, was für ein unglaubliches Mörderriff. Das Album selber tönt um Welten besser als die ersten drei. Für mich ist das der beste Song bis dort an in der Van Halen History. Endlich habe ich Spass. Dann absolutes Highlight jetzt beim nochmal los ist Hear About It Later. Was für ein unglaublich geiler Song. Dann fährt ja Seite 2 mit Unchained an und gerade nochmal ein Wahnsinnsmörderriff. Und nerdtechnisch muss ich anfügen, das hört mal die Rhythmik von diesem Refrain, wo die Band viermal ein 7/4 spielt, während der Roth 7-mal ein 4/4 drüber singt. Also einfach nicht zum Sagen, was da an Ideenreichtum, aber auch auf den Punkt. Und dort fängt es an für mich, dass es Songs sind, die von A bis Z miteinander verheben und meine Aufmerksamkeit behalten. Zum Beispiel «Sunday Afternoon in the Park». Okay, das ist so ein Synthie-Experiment, macht er später auch wieder, aber verhebt für mich absolut. «So This Is Love» hat ein wahnsinnig geiles Eddie-Solo. Dann natürlich «Sinner Swing». Ich meine, hallo, was für ein wahnsinniges Riff. «Bitzli Beating Around the Bush»-mässig. Überhaupt finde ich, dass man nachher ACD diese Einflüsse wird anfangen hören. Ich komme später darauf zurück. Schon unter Titel «Sinner Swing» ist ja quasi «Bad Boy Boogie». Also, okay. Aber das ist jetzt mein «Dirty Movies» auch absolut ein bisschen nervig am Schluss wieder mit lustig, hahaha, obladi, obladamässigen Klatschen und so. Müsste ich immer nicht haben, macht aber nichts. Das ist für mich der Anfang von der geilen Van Halen.
Endlich fahren. Danke. Mm. Philipp?
Ja, ich kann mich sehr gut erinnern, als ich die gekauft habe, weil wir sind im Sommer 81 nach Kanada, also als Familie. Ich bin dort 11, bin 12 geworden auf dieser Reise. Und ich habe die Platte gekauft in Vancouver, Kanada, das weiss ich noch ganz genau. Und was ist mir aufgefallen? Zuerst, mir ist die Hülle aufgefallen, weil die ist ungemein düster. Die ersten drei waren ja, so Bandfotos und so coole Logo-mässig. Und das ist eine sehr düstere Hülle oder mit so Bildern, die so von einem Künstler stammen, wo seine eigene Jugend soll zeigen soll, wie er in dieser Jugend gewählt worden ist. Man könnte darauf schliessen, dass er vielleicht einfach in der Schule gemobbt worden ist oder auch von den Eltern her. Es ist eine sehr düstere Hülle und das passt eigentlich gar nicht zu Van Halen, wenn man sie so wahrnimmt von den ersten drei. Zu den Platten selber, ich finde sie wahnsinnig gute Platten. Also, boah, ich tue mir immer schwer, wenn man jetzt müsste, vielleicht machen wir das ja noch am Schluss, die noch sogar ranken. Wäre ganz weit oben für mich, die Platten. Ich finde sie öffnet ungemein stark, auch Mean Street, Dirty Movies. Wahnsinnig. Ich habe mal gesehen, wie der Joe Satriani das Mean Street Intro-Riff spielt und selber.
Howard Stern.
Ja, genau. Und selber ein bisschen Mühe damit. Weil es so unglaublich seltsam schwierig ist zum Spielen. Mir gefällt die ganze A-Seite wahnsinnig gut. Unchained ist der einzige Song, den ich wahrscheinlich auf zu viel gehört habe. Ist zwar ein guter Song, aber wahrscheinlich eben einfach zu offensichtlich die Single für mich. Aber mir gefällt die düstere Seite, wo, wenn man das im Van Halen-Kontext, muss man ja düster sagen, wohlgemerkt, das ist ja nicht düster, wenn man es vergleicht mit irgendwelchen wirklichen düster Bands, die es gibt. Und ich hätte sie sehr gerne zu dieser Zeit mal live gesehen, das wäre natürlich super gewesen. Das wäre so, erstens die Phase, entweder gerade mit 7 vom Anfang oder dann in dieser Phase. Das wäre so meine Lieblingsphase gewesen, ja.
Ich möchte vielleicht einfach noch ganz kurz eine Lanze brechen für David Lee Roth in dem Moment, dass er auch fähig war, seine Texte anzupassen, dieser neuen, düsteren Stimme.
Ja, das stimmt,
also,
ja.
Irgendwie Chapeau, dass ihm das gelungen. Er hat ja auch auf Teufel komm raus weiter seine Party können zelebrieren.
Ja, ja.
Und es hat überhaupt nicht gepasst. Aber so ist es unglaublich gute Kombination.
Mhm. Also jetzt haben ja wahnsinnig viele, wahnsinnig schöne Sachen gesagt und bei diesem Album sind wir uns auch zu dritt sowas von einig. Ich finde auch, das ist wahrscheinlich das beste Van Halen Album und die meisten Fans haben es erst später gemerkt, weil es ist, wie ihr gesagt habt, ein bisschen düster. Ihr strotzt nur so von unglaubliche Ideen, vor allem vom Eddie, von den Songs her. Ich habe es ja gesagt, also ich meine, Mean Street muss man nicht sagen, ich meine, mit dem Slap-Gitarrenanfang, das ist einfach wahnsinnig, aber der Song an sich ist ein super Sinner-Swing. Hear About It Later, auch einer meiner Top Van Halen-Songs überhaupt. Ich muss nicht ausholen, ich habe es gesagt. Super Platte, wahrliches Meisterwerk und ich habe das zu dieser Zeit irgendwie gar nicht geschnallt und die Welt hat sie auch nicht geschnallt, weil gegenüber 10 Millionen Einheiten zu dieser Zeit vom ersten Album zu 2 Millionen runtergefallen, ist natürlich schon noch krass gewesen mit diesem Album. Obwohl es ja mit Unchained eigentlich so ein bisschen Hit gehabt hat. Das Video finde ich nach wie vor mega imposant, oder? Mit den Hunderten von Boxen, die auf dieser Bühne stehen. Ich habe das geliebt, das Video zu schauen. Ich finde ein Meisterwerk vom Album absolut, da sind wir uns, glaube ich, wirklich einig. Jetzt, wie geht es weiter mit dieser Band? Sie sind zwar in einem kommerziellen Loch, aber an die Konzerte strömen immer noch unendlich viele Leute. Kommerziell erfolgreich, was Live-Spielen angeht, sind sie wirklich nach wie vor. Und jetzt passiert aber eigentlich so ein bisschen etwas Komisches, weil so langsam driften die beiden Parteien, Van Halen und Lee Roth, ein bisschen auseinander. Das Warner Brothers Label besteht aber darauf, so schnell wie möglich ein Album nachzuschieben und schicken sie ins Studio. Unser Ergebnis ist das Album Diver Down, das im April 1982 rauskommt. Und da, Fran, über das Album haben wir zwei wirklich schon viel mal geschwätzt. Aber wenn wir mal zuerst vielleicht Philipp hören, Diver Down, was ist denn die Meinung?
Ich habe mir die Platte gekauft, auch als sie rausgekommen ist. Bin sehr enttäuscht gewesen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben hier 12 Songs auf dieser Platte. Davon sind 5 Coverversionen. Also man merkt da schon einen Wahnsinnsdruck vom Label und vielleicht haben sie einfach Spass gehabt mit den Coverversionen, haben es gar nicht so ernst genommen. Dann haben wir 3 Instrumental, wenn man Little Guitars als Intro auch als Instrumental anschaut. Also 5 und 3 macht 8, das haben wir 4 neue Songs eigentlich, ja, wirkliche Songs, oder? Und das ist schon ein bisschen schwach, also da hätten sie lieber von mir aus gesehen ein EP machen können, weil die 4 eigenen Songs, die sie haben, sind gar nicht so schlecht, ja. Es ist sicher so eine Good Times. Wir haben ein bisschen Spass im Studio und nehmen zwei Wochen ein paar Covers auf und noch ein bisschen Zeug, die wir noch rumliegen haben. Ich bin sehr enttäuscht gewesen. Ich habe sie jetzt auch gelost, ein paar Mal in der Vorbereitung und bis auf die eigenen Songs. Also ich bin enttäuscht gewesen, ja. Und hat sich auch nicht wahnsinnig viel bessert, jetzt ehrlich gesagt, ja.
Ja, jetzt kommt vielleicht der Schock, Philipp.
Die beste wäre ein Hellenblatt.
Nein, also...
Jetzt bist du mal draus.
Genau.
Ich gang mal, ja.
Ciao. Diver Down ist das Van Halen-Album, das ich am meisten gelost habe. Und ich habe das Album geliebt. Einfach unendlich. Bis heute sogar. Ich habe auch mit verschiedensten Leuten schon darüber diskutiert und eigentlich immer... Genau das, oh wow, von dir jetzt auch Kosten gekriegt. Jetzt wieso, kann ich ja so halber erklären. Also auf dem Album ist Little Guitars, wahrscheinlich mein Lieblingssong von Van Halen für alle Zeiten. Auf dem Album ist Hang 'Em High, die zweite Nummer vom Album. Das ist Wahnsinn für mich. Ich finde auch der Opener, Where Have All the Good Times Gone, das Kings-Cover, super, super gelungen. Ich finde auch die Interlude mega cool, Cathedral, wo er mit dem Delay rumspielt, finde ich wirklich sackstark. Ich finde Pretty Woman extrem eine gelungene Nummer. Ich finde sogar das Intro Intruder geil, das ist so ähnlich wie das Intro von Marb Rules, einfach ein Intro, das ich gerne höre. Ich weiß nicht mal wieso, es ist irgendwie einfach ein Geräusch, aber hat für mich so ein bisschen etwas Ähnliches wie das. Secrets, auch so ein Song, komplett unterbewertet. Diver Down, für mich, ich habe das so gern, das Album, ich habe so mega Spass dran und es ist wirklich definitiv das, was ich am meisten gelost habe. Das heisst nicht, dass es das Beste ist, aber ich habe mega Spass an dem Album.
Also ich denke, dass wenn Fair Warning das düsterste Album ist, dann ist Diver Down das hellste Album. Und das drückt sich ja eigentlich schon im Cover aus. Das hat ja 50% Weiss. Welche Hardrock-Platte in dieser Zeit hat 50% Weiss-Anteil im Cover? Ich, im Gegensatz zu dir, ich liebe das Cover total. Weil ich das so dermaßen Anti-Metal-Covers in dieser Zeit gefunden habe. Absolut speziell. Ich schaue es noch heute total gerne an. Das ist jetzt so ein Cover, wo mir instantly einfach ein gutes Gefühl gibt. Das war auch die erste Van Halen-Platte, die ich gekauft habe, als sie rausgekommen ist. Und auch wie du, ich liebe die Platte von A bis Z, was auch darum ein bisschen absurd ist, weil das ja Van Halen wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr noch gespalten hat, als es schon bei Fair Warning oder Women and Children First angefangen hat, der Fall war. Also, ich meine, es wird als Roth-Platte bezeichnet. Die 5 Covers drauf sind, glaube ich, alles von ihm Ideen gewesen und zum Teil auf heftigsten Widerstand gestoßen. Wahrscheinlich hat er dann eine Allianz gebildet mit dem Ted Templeman und sie haben gefunden, hört jetzt einmal, wir müssen hier kommerziell wieder einen Schritt vorwärts machen, nachdem wir mit Fire Warning irgendwie einen in den Sand gesetzt haben. Und dann noch ein hat ja der Alex zum Beispiel gesagt, Dancing in the Street, wo ja 3 Jahre später dann von Bowie und Jagger gecovert worden ist. Das sei einfach nicht Van Halen, hat er gesagt. Und ich finde das geil. Ich finde es unglaublich geil. Gibt mir auch jedes Mal ein super Gefühl. Es gibt praktisch keinen Schwachpunkt für mich auf dieser Platte. Und wie du sagst, Bäumle, ich meine, die eigenen Nummern, ich meine, Hang 'Em High ist wahnsinnig. Mein wahrscheinlich absoluter Lieblingssong von Van Halen ist Secrets. Und das Intro, auch da muss man sagen, okay, es passt nicht wirklich. So wie auch das Intro zu Pretty Woman ja nicht wirklich passt mit Intruder. Es gibt keinen Zusammenhang und trotzdem gehören für mich Cathedral und Secrets total zueinander. Secrets ist bis jetzt komplette Hirnhaut. Für mich fast perfekt, irgendwie absolut grandioses Solo vom Eddie, Sternstunde vom Dave, super Text, ein Groove für absolute Götter. Und dann Little Guitars. Wow, was für ein unglaublich geiles Riff. Und dann irgendwie, was so, ja sonst immer so hahaha, fun ist, dass sie ja da, und das sagt der Alex es wieder am Dave, sein Leben lang nicht vergessen, als er die Initiative gehabt hat, aufzunehmen mit dem Vater Van Halen und dass das quasi sozusagen die einzige professionelle Aufnahme ist, wo man den Vater Klarinette spielen hören kann. Und das macht den Witz-Song zu etwas ganz Besonderem, was die anderen Witz-Songs weniger haben. Also das ist irgendwie familienhistorisch und bandhistorisch ein spezieller Moment. Für mich ist «Diver Down» auch einfach, ich habe das lang als Lieblingsalbum von Van Halen von mir bezeichnet, bis ich dann kürzlich mich doch umentschieden habe, oder dazu kommen wir später.
Ja, machen wir weiter. Obwohl das Album bei Fans, Kritikern nicht ganz so gut angekommen ist, kommerziell war es ein riesen Erfolg. Und die Band ist eigentlich auch auf dem Peak von ihrem Schaffen und von ihrem Erfolg. Und 1983 gibt es das wahnwitzige Konzert in San Bernardino, das Ass-Festival, wo wir ja schon im Rahmen von Nerdcast schon viel mal drüber geschwätzt haben. Dort sind sie Headliner gewesen und sie sind dort mit 1,5 Millionen Gagen, die bis anhin bestzahlte Band überhaupt sind, haben einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Der Auftritt dort, der ist so ein bisschen zwiespältig, weil der David Roth ist recht besoffen, sind wir mal ehrlich. Ich finde es aber eigentlich noch lustig, aber er vergisst Text, aber er ist eigentlich der Showman, wie er ist. Gut, du merkst ihm Eddie ein bisschen an, er ist ein bisschen genervt, aber sie liefern trotzdem brutal ab. Aber eben hinter den Kulissen, da brodelt es jetzt langsam richtig.
Genau.
Und es tut sich eigentlich abzeichnen, was dann zwei Jahre später passiert. Was aber vielleicht eine ganz wichtige Entwicklung ist, der Eddie Van Halen baut sich sein eigenes Home-Studio. Und zwar hat er auch ein bisschen genug davon, dass der Ted Templeman und der Don Landy ihm einfach vordiktieren, wie die Platten aufzunehmen sind. Er baut sich ein kleines Studio und dort experimentiert er rum, vor allem auch mit seinem Bruder, mit dem Alex Van Halen. Und das Studio soll sehr klein gewesen sein, darum hat auch nicht ein riesen Drumset reinpassen. Sie müssen mit elektronischen Drums hantieren. Und das wird man auch auf dem nächsten Album zum Teil hören, was das für einen Einfluss hat. Auf jeden Fall 1984, am 9. Januar genau, kommt das Album 1984 raus. Ich habe auf das Album gewartet, weil ich ein grosser Diver Down Fan war. Ich habe mich gefreut, jetzt kommt das neue Van Halen Album. Und ich habe natürlich den Schock vom Leben gehabt, wie ganz viele andere auch, als ich das auflege. Wo mit dem Synthi-Intro geht es los und nachher kommt Jump. Und es hat mich dann ein bisschen besänftigen mit dem zweiten Song, mit Panama, aber dazu mal, also ich habe es nicht gut gefunden.
Jetzt könntest du vielleicht langsam
gehen. Genau, jetzt könnte ich langsam. Ich habe Jump nie toll gefunden, zum Beispiel. Ich bin ja nicht so ein riesen Hard for Teacher-Fan gewesen, aber es hat super coole Songs drauf. Drop Dead Legs, Girl Gone Bad ist super. I'll Wait ist ein mega geiler Song, das müsste der Hit werden. Hat wirklich zwei, drei sehr geile Songs drauf, aber that's it. Philipp?
Mir ist genau umgekehrt gegangen. Ich bin so enttäuscht gewesen von Diver Down, dass dieser Platte, ja, haben sie gar nicht gehört am Anfang, weil dann ist ja Jump als Single gekommen, da geht es mir ähnlich, hat mir nie gefallen, der Song. Ich kann mir Solo ein bisschen schön hören, das Keyboard-Zeug. Ich finde, ja, es ist sicher gut gemacht und alles, aber mir sagt es einfach nichts, oder? Ich finde es nicht spektakulär, ich finde es nicht speziell gut. Sicher solid und alles, aber eben, spricht mich halt nicht an. Und dann habe ich die Platte ein bisschen auf die Seite da, wobei sind ja dann noch zwei weitere Songs, gibt's ja bekannte Videos auch, nebst Jump, also Panama und Hard for Teacher, und die haben mir eigentlich immer gefallen, die zwei Songs, und für mich ist die Platte die meiste Zeit eigentlich, habe ich nur drei Songs kennt, also die drei Singles, den Rest habe ich gar nicht kennt oder gelost, die haben es auch nicht gekauft damals, weil eben so enttäuscht gewesen bin. Und mit Jump ist es halt nicht besser vorwärts gegangen. Und haben sie eigentlich erst, ja nicht gerade jetzt in dieser Vorbereitung, aber sagen wir so in den letzten 10 Jahren, sage ich mal so grob, habe ich eigentlich den Zugang sehr gut gefunden zu dieser Platte. Also mittlerweile finde ich sie sehr, sehr starke Platte, minus Jump vor allem. Also da finde ich immer noch furchtbar unnötig. Aber sonst habe ich gar nicht so viel auszusetzen an dieser Platte. Ja. Und Girl Gone Bad, Wahnsinn. Also absolut Wahnsinns-Song für mich. Vielleicht, oh, ich lerne mich weit aus dem Fenster raus, aber Top-3-Song sicher. Haben Sie das Gefühl, wäre mein Lieblingssong von Van Halen. Ja.
Also das Fenster ist bei mir auch offen.
Ah ja, also
gut. Yeah, me too,
Girl Gone. Also wenn wir alle Jump machen aus dem Fenster, gleich um einig sind, ja. Yeah.
Also die Platte habe ich, glaube wirklich gekauft am Tag, wo sie rausgekommen ist. Das erste Eindruck, bevor ich überhaupt irgendeinen Song gehört habe, war, hui, ein Engel, der raucht. geklaut von Heaven and Hell, Black Sabbath's Cover. Aber sie sind mega verziehen, sind ja auch mega Black Sabbath Fans gewesen, haben sie auch gar nicht verhehlt, gekauft. Absolut nicht das geringste Problem. 1984, eben, wie ich es vorher schon andeutet, da sind ja nicht viele Platten übrig geblieben, ist für mich die absolute Top-Platte. Und das Lustige ist, dass es ja die letzte Platte ist in dieser Besetzung. Nachher hat sie verbessert. Aber gleichzeitig haben sie es ja eigentlich genau mit dieser Platte maximal geschafft, die extrem auseinanderziehenden Elemente von David Lee Roth mit dem Varieté-showmässigen Hollywood-Style, mit dem extrem auf Musik konzentrierten und erfinderischen von Eddie und Alex zu verbinden. Also die Kombi ist so maximal aus eingängig und unmerklich verschachtelt und austüftelt. Und alle vier haben eine absolute Glanzstunde auf dieser Platte. Und es gibt keinen schlechten Song. Das ist für mich die einzige Van Halen-Platte, die keinen schlechten Song hat. Es fängt an irgendwie mit Jump. Irgendwie, okay, ihr habt jetzt hier Mie irgendwie. Ich finde, dass das ein Hit ist, der heute immer noch in Stadien gespielt wird und in Discos und Radios auf und ab, ist für mich eigentlich unglaublich. Ich meine, das ist so eingängig und gleichzeitig irgendwie hat es da Twists drin, rhythmische, irgendwie vom Anfang und dann hört einmal irgendwie wieder Alex unter dem Eddie sein Solo spielt im ersten Teil. Das ist ja fast nicht zum Fassen. Dann noch geht es weiter mit dem Rifffest von Panama, wo das erste Riff irgendwie auf 1 und anfängt. Irgendwie, das hört man auch erst nach dem 12.000. Mal. Dann irgendwie Top Jimmy ist, glaube ich, für mich der Top-Song auf dieser Platte. Also es gibt keine geilere Strophe als die von Top Jimmy in irgendeinem Van Halen-Song. Roth auf dem absoluten Peak. Dann natürlich unvergesslich die Oh, Jimmy! Am Schluss. Dann Drop Dead Legs. Total zepp. Aber es ist so etwas von unglaublich. Auch der Sound, der wirklich erstmalig ist in der Van Halen-Geschichte. Also ein Meilenstein und ein Gamechanger. Hot for Teacher, wieder so eine schnelle Double Bass Shuffle, aber auch Hammer-Song. Irgendwie probieren den mal zu spielen. Also ich weiß nicht, wie es als Gitarrist ist, aber als Schlagzeuger. Ziemliches Knacknüssli. I'll Wait. Wieso redet niemand über den Song, wie du es gesagt hast, weil der ist so unglaublich geil. Der ist so wahnsinnig. Und dann können wir ja denken, okay, jetzt müssen ja noch zwei Füller kommen, weil vorher ist ja ein Feuerwerk. Und auch Girl Gone Bad und House of Pain sind vielleicht nicht ganz auf dem Level, aber trotzdem unglaubliche Songs. Also natürlich wie immer bei Van Halen vollgestopft mit geilen Ideen, aber so zu einem Dreiviertel auch geile Songs. 1984, für mich das geilste Van Halen Album.
Wow, also du brennst, das hat man jetzt auch gemerkt. Und du hast eigentlich jetzt da schon vorweggenommen, was ich noch schnell in die Runde wollte fragen, bevor wir weitermachen. Und zwar das Lieblingsalbum von Van Halen, von denen, die wir jetzt besprochen haben. Also bei dir 1984.
Ja, sehr close race mit Diver Down, aber knappe Vorsprung.
Okay. Kannst du das sagen, Phil? Ich weiss, ich überfahre dich jetzt mit dieser Frage. Aber
ja, also wenn ich mich müsste entscheiden, wäre Fair Warning oder Stevie.
Okay. Das Lieblingsalbum Fair Warning und morgen ist dann Van Halen 1 und übermorgen wieder Fair Warning.
Aber es gibt kein Album, das nicht an einem Tag das geilste Album wird.
Die zwei, ich glaube, das ist für mich wie klar. Und das Lieblingsalbum zum Hören ist Diver Down nach wie vor.
Aber
das
Beste,
ich weiss nicht, du bist schon komplett am Verzweifeln mit uns.
Jo. Aber wir haben die gleiche Meinung, das ist noch interessant, Fair Warning und Stabby.
Absolut, irgendwie. Interessant. Haben wir schon oft eigentlich gehabt.
Ja, so, stimmt. Ich habe mir auch da nicht sicher gesehen mit dem Thema. Ja.
Genau, wir sind einfach wahnsinnig empathisch auch. Und so. Nein. Also, es kommt jetzt zum Bruch in dieser Band. Und zwar 1985 geht es einfach nicht mehr. und die Band bricht auseinander. Und was dann kommt, heisst immer noch Van Halen, was ich eigentlich nicht eine gute Idee gefunden habe, weil das, was zur Debatte gestanden ist, dass man es Van Hagar nennen könnte, das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee gewesen. Weil der neue Sänger bei Van Halen ist der Sammy Hagar. Und der Sammy Hagar, den habe ich eigentlich recht geil gefunden in jungen Jahren. Ich hatte Platten, seine Soloplatten und so weiter. Habe dann auch gefunden, hey, oh, why not bei Van Halen? Und es ist so weitergegangen, dass im 1986 das Album 5150 rauskommt. Von Van Halen mit Sammy Hagar. Das ist ein riesen Hit mit riesen Hits drauf. Auch ein wahnsinniger Erfolg. Im gleichen Jahr bringt der David Lee Roth sein Soloalbum Eat 'em and Smile raus. An der Gitarre niemand geringer wie Steve Vai, der sich getraut hat, in die Fußstapfen irgendwie reinzutreten als Gitarrist von David Lee Roth. Eat 'em and Smile für mich ein super geiles Album, wo ich wahnsinnig viel gehört habe und sicher viel, viel mehr mal wie 5150 von Van Halen. Das hat für mich total gewonnen. In dieser Zeit aber, kommerziell, ist es nicht der gleich große Erfolg wie 5150. Ja, also, und dann geht es weiter. Sie haben eigentlich dann wie abgesprochen, offensichtlich die Alben in der gleichen Jahr rausgegeben. 1988 kommt OU812, da merkt man jetzt den Wortwitz, also als Antwort auf Eat 'em and Smile von David Lee Roth, kommen Van Halen mit dem unsäglichen Albumtitel raus. Für mich ein ganz schwaches Album. Ich habe es zwar gekauft damals, aber naja. Und David Lee Roth kommt mit Skyscraper, mit seinem zweiten Soloalbum raus. Finde ich eigentlich recht gut, aber auch nicht so stark wie das Debüt. Und jetzt fängt es an von oben plätschern. Jetzt kommen so einfach Alben wie Before Unlawful Carnal Knowledge im 1991 von Van Halen. Im gleichen Jahr A Little Ain't Enough mit dem Jason Beck an der Gitarre beim David Lee Roth. Das war eigentlich ein recht gutes Album gewesen. Im 1995 kommt Balance raus. Das war dann das letzte Album mit dem Sammy Hagar in dieser Ära Van Hagar. Was passiert weiter? Es wird noch viel absurder. Im 1998 kommt Van Halen 3 als Album. Und zwar haben sie dort den Sänger Gary Cherone von Extreme sich ausgelehnt. Ein absolut kommerzielles Desaster. Das Album habe ich einmal durchgelost vor ein paar Jahren. Das Gefühl gehabt, ich muss es nicht nochmal hören. Ich weiß nicht, ob es scheiße ist, aber ja. Gibt es aber irgendwelche Meinungen von euch, vor allem jetzt Van Halen mit dem Sammy Hagar?
Van Halen mit Sammy Hagar. Ich habe 5150 damals aus irgendeinem Grund gekauft und ja, mir hat es trotzdem nicht gefallen. Ich weiß gar nicht, warum ich die gekauft habe. Viel zu kommerziell für mich, auch so die Songs, wie hat eine geheißen, Love Walks In, ich meine, das ist so maximal harmlos für mich, oder ja, und wenn ich überlege, wie kreativ und was für ein Feuerwerk ich kann ablassen, da kommt so ein Durchschnittsgeplätscher-Song, also das eine wäre quasi eine rissende Amazonas, wo Van Halen kann sein, und da kommt so ein Dorfbächli daher geflossen.
Mit Love Walks In.
Ja, das finde ich so schlimm. Also gar nicht für mich. Ich meine, ich bin der gleichen Meinung. Sammy Hagar gerne, einfach nicht bei Van Halen. Das sehe ich absolut so. Seine Soloplatten sind ja nicht so schlecht gewesen. Und mir hat die erste David Lee Roth gut gefallen in dem Smile. Ein bisschen ab und zu ein bisschen gar auf der eben wieder Partyschiene, aber sie hat halt auch knaller Songs drauf, eben so Elephant Gun, Tobacco Road, wenn es mir recht ist, ich weiß den Namen gar nicht auswendig, die finde ich gute Songs. Die zweite Failure auf mir viel zu viel Keyboards und auf weniger spontan wirkende Platte für mich. Und dann ist es ein bisschen weggegangen. A Little Ain't Enough habe ich noch gelost, auch wegen Jason Beck. Hat mich wundern noch, was er macht. Ja. Aber dann war es fertig bei beiden Bands für mich. Also, so gesehen habe ich David Lee Roth sogar länger verfolgt als Van Halen. Ja.
Also, vielleicht können wir noch kurz erwähnen, wie es genau zu dieser Trennung dann gekommen ist. Also, der Dave hat noch während Van Halen die EP rausgegeben, Just a Gigolo. Und das ist sicher schon.
Crazy from the Heat hat
sie gegeben. Sorry. Mm. Genau. Dann ist das sicher schon eine Briefe gewesen für das Bandgefüge an sich, bis dann irgendwie hintenrum klar worden ist, der Dave probt schon lange mit einer eigenen Band. Und eben, wie du gesagt hast, Philipp, also ja, eine Band, die irgendwie sich absolut nicht hat müssen verstecken. Auf jeden Fall, dann ist die Training gekommen. Ich bin auch eigentlich ziemlich ein Sammy Hagar-Freund gewesen, bis dahin. Habe zum Beispiel Loud and Clear, das Live-Album von Sammy Hagar, ziemlich viel gehört, ziemlich geil gefunden. Und denke, doch eigentlich nicht viel schief gehen, die zusammen. Mega gespannt gewesen und dann auch maximal enttäuscht. Also, wer muss das eigentlich haben? Für mich natürlich unverständlich, dass das so ein Erfolg geworden ist. Aber dann Zynismus führt davon wegen irgendwie, okay, die Masse ist einfach blöd. Aber gleichzeitig David Lee Roth, sowohl Idem und Smile schon Hammer gewesen. Und ich habe eigentlich wahrscheinlich im Unterschied zu euch, habe ich Skyscraper eigentlich ein super Album noch gefunden. Und habe dann, jetzt muss man sich natürlich auch ein bisschen vergegenwärtigen, was für eine Zeit das war, dann ab den 90er Jahren mich auf komplett andere Sachen konzentriert. Dann sowohl die Augen komplett verloren auf Van Halen und auch aber auf David Lee Roth Solo. Und irgendwann mal in meinem Sommer habe ich mal durch alle Hagar, Van Hagar Platten durchgezwängt. Das war eine ziemliche Prüfung an meine Geduld. Und, aber die einzige Entdeckung war, dass die Gary Cherone-Zeit gar nicht so schlimm war. Also, ich, ganz ehrlich gesagt, finde ich Van Halen 3 besser als alles, was Van Halen gemacht hat. Sehr experimentell und logisch, dass es kein kommerzieller Erfolg geworden ist. Aber eigentlich gar nicht so eine schlechte Platte, ehrlich gesagt. Mhm.
Was lernen wir daraus? Du solltest eigentlich so ein gut funktionierendes Gefüge vielleicht nicht sprengen. Und das haben sie dann selber auch gemerkt. Im 2007 haben sie sich wieder gefunden. Und zwar hat es die erste Reunion gegeben, Van Halen mit David Lee Roth. Sie sind auf Tour gegangen. Es ist die erfolgreichste USA-Tour geworden von diesem Jahr, von den Einnahmen her. Was aber anders war, ist, dass am Bass nicht mehr Michael Anthony war, weil der ist in Ungnade gefallen, weil der ist im Sammy Hagar-Lager war. Sondern am Bass ist der 16-jährige Wolfgang Van Halen, der Sohn von Eddie Van Halen, gewesen. Und das hat seit dort eigentlich viele Fans immer wieder recht beschäftigt, die Situation, weil sie gefunden haben, das kann doch nicht sein, der Michael Anthony, der ist ein Teil von Van Halen. Auf jeden Fall, sie sind auf dieser Tournee, es kommt aber wieder zum Split, aber ein paar Jahre später kommt die nächste Reunion mit dem David Lee Roth, wo sie dann auch ins Studio gehen und ein Album aufnehmen, das heisst A Different Kind of Truth. Das kommt auch im 2012 raus. Das ist ein langer Sehensalbum von vielen, vielen Fans, auch von mir. Auf dem Album selber sind auch Sachen verarbeitet worden von der ganz alten Demo. Ich sage zum Beispiel She's the Woman ist ein Song, den Van Halen Fans seit etwa 30 Jahren schon kennt haben. Auf dem Album sind sehr ambitionierte Songs drauf, sehr viel Spielfreude zu spüren. Der Wolfgang Van Halen am Bass ist ein sehr, sehr guter Bassist, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich habe zu diesem Album gar nicht so viel zu melden. Ich habe das zwar ein paar Mal durchgelost, was es rausgekommen ist, wie auch jetzt nochmal in Vorbereitung auf die Folge. Bei mir kann der Funke einfach nicht so ganz überspringen. Ich finde, es sind zu viele Songs. Es ist wie ein gutes Album. Ich würde es gerne lieben. Ich kann es nicht lieben. Das ist es aber auch schon. Also eigentlich würde ich es nicht vermissen, wenn es das Album nicht würde geben, der Van Halen-Geschichte. Wie ist es bei euch?
Also bei mir ist es ja ähnlich. Ich bin sicher euphorisch gewesen, dass es überhaupt eine Platte gibt. Muss man immer ein bisschen dankbar sein, wenn sich all die Regen in diesem Alter nochmal zusammentun und so eine Erfahrung schaffen. Ich finde es auf jeden Fall genug gut zum Veröffentlichen. Und es hat auf jeden Fall seine Momente. Und es ist einfach allgemein schon so angenehm gesehen, wie der David Lee Roth an seinem alten Job zu wägen. Und ich habe dann einfach schon gefunden, dass der Dave allein durch seine Anwesenheit und auch durch seine Texte und auch, dass er stimmlich eigentlich noch erstaunlich fit gesehen ist. Im Studio geht das auch ein bisschen besser als live. Eigentlich hat er beitragen zu einem Album, das mindestens nicht komplett irrelevant war.
Also haben sie nie gelesen, bis jetzt in dieser Vorbereitung. Hat mich nie interessiert. Haben sie jetzt probiert, eben seriös zu hören, weil ja, soll ja seriös sein, was wir hier jetzt machen.
Bei aller Unseriösität.
Ja, genau. Ja, was ist mir aufgefallen? Es ist verdammt lang, die Platte. Dass die alten, die ersten Van Halen, die wir alle besprochen haben mit dem Daily Roth, die sind ja alle zwischen 30 und maximal 35 Minuten lang. Und da haben wir jetzt eine Platte, die 50 Minuten geht, und das merke ich brutal. Also, meine Ausdauer war nicht so lang gewesen, um das am Stück zu hören. Der Song mit dem super doofen Namen, Honey Baby Sweetie Doll, das Riff einfach eins zu eins geklaut von Gates of Babylon von Rainbow. So gesehen schade, dass eine Band eigentlich so einen Abschied anlegt und gleichzeitig toll haben sie es nochmal gemacht. Das ist so eben wie ein Zwiespalt mit dieser Platte. Und was noch interessant ist, wenn man die Dokus anschaut aus dieser Zeit und so, eigentlich hat ja der Wolfgang Van Halen quasi auf seinen Vater müssen fast immer ein bisschen aufpassen, also umgekehrt, oder? Ja, ja, dass er auch nicht wieder in irgendwelche Drogen, Alkohol, Probleme reinstürzt. Also der Vater jetzt. Also, ist noch interessant, wenn der stabile Anker in einer Band auf einmal der 16-jährige Sohn wird, ja. Und das ist eigentlich schon noch speziell, ja.
Das ist ja, glaube ich, auch der wichtige Part gewesen, wieso dass die Touren funktioniert haben, weil der Wolfgang dabei war. Das darf man nicht vergessen, weil das ist für den Eddie schon sehr wichtig gewesen. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, das Reunion-Album war ein grosser Erfolg gewesen und die Tournee dazu in den USA noch eine viel grössere. So, jetzt gehen wir aber miteinander ein paar Schritte zurück. Der Eddie Van Halen, der hat leider während dem ganzen Leben immer auch wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen müssen kämpfen. Er ist mit 12 Raucher geworden und hat jahrzehntelang Ketten geraucht. Er ist aber, was ein bisschen schlimmer zu bewerten ist, wahrscheinlich auch ein ganz schwerer Alkoholiker gewesen. Hat immer wieder versucht, vom Alkohol wegzukommen, Entzug gemacht, ist dann wieder aber rückfällig geworden. Die Geschichte kennen wir ja. Im 1999 allerdings kriegt er dann die Diagnose Zungenkrebs. Als Behandlungsmethode wird ihm ein Teil von der Zunge entfernt und siehe da, die Operation ist erfolgreich und ein paar Monate später wird er als krebsfrei diagnostiziert. Er hat ein paar Jahre Ruhe, aber im 2017 schließlich kriegt er die Diagnose Lungenkrebs und zwar im vierten Stadium. Da kann man dann auch wirklich gar nicht mehr so viel machen, außer hoffen. Als ob das nicht genug ist, gibt es dann im 2020 auch noch die Diagnose von einem Hirntumor. Und Eddie Van Halen stirbt leider dann schon bald darauf, am 6. Oktober 2020, im Alter von nur 65 Jahren. Und mit dem Tod von Eddie ist natürlich auch die Band Van Halen tot.
Ja, also was irgendwie noch ein cooler Moment ist in diesem Buch von Alex, ist, dass irgendwie 5 Minuten nachdem der Eddie gestorben ist, der Alex das Telefon nimmt und am Dave anruft. Und das ist irgendwie schon ein extremes Zeichen von einer Verbundenheit, die durch alle Krisen und alle Streits und Schlachten, die sie gegeneinander geführt haben, zeigt, dass das die Urband ist. Und wie verbunden sie doch zueinander gewesen sind.
Oh, ja. Also, mit dem Tod von Eddie Van Halen, mit dem Tod von einem der grössten Gitarristen überhaupt, stirbt leider auch die Band Van Halen, logischerweise. Aber die Sendung ist noch nicht fertig, denn wir haben noch ein paar Fragen, die wir miteinander anschauen wollen und auf Spurensuche gehen. Aber ja, Fran, du hast noch etwas?
Ja, und zwar, du bist der Einzige in diesem Raum, wie schon angedeutet, wo die Band je live gesehen hat von uns drei. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das war, weil ich habe den Bootleg von Winterthur, 31. August 1984, und ich konnte auch gehen. 2 Kumpels von mir sind gegangen und ich habe dort zu dieser Zeit AC/DC nicht mehr relevant gefunden. Und aus irgendeinem verdammten Scheißgrund, obwohl ich ja 1984 geliebt habe, bin ich nicht gegangen.
Ja, also, ich bin im 1984, im zarten Alter von 15, ein riesengroßer AC/DC-Fan gewesen, ein riesengroßer Van Halen-Fan und auch Motley Crue habe ich gut gefunden. Und dann hat es geheissen, dass die drei Bands zusammen an einem Monster of Rock in Winterthur spielen. Und im Heftli Pop Rocky war ein Wettbewerb, wo man einen Star treffen konnte, mit diesen Bands gewinnen. Ich habe mitgemacht und habe tatsächlich gewonnen. Und dann, an dem Tag selber, bin ich abgeholt worden von Peter Übelhardt, selig. Er war Journalist im Pop Rocky, habe ihn aber auch kennt von Basel. Er hat mich abgeholt und wir sind auf das Winterthur gefahren und ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir da überhaupt erwarten können. Ja, also, wir kommen an in dem Winterthur. Ich das erste Mal Backstage überhaupt. Das war ein riesen Backstage-Auto mit so ein paar Trailer drauf. Die einzige Band, die am Nachmittag da war, das war Motley Crue.
Und der Mick Mars und der Tommy Lee, die haben sich wirklich rührend um mich gekümmert. Der Vince Neil war auch dort gewesen. Und der Nicky Six, der war damals auch schon ziemlich ganz Arsch gewesen. Auf jeden Fall, ich wollte ja die Nähe kommen von Van Halen und AC/DC. Und nicht viel später ist dann ein Büssli angekommen und dann sind die vier Typen rausgekommen von Van Halen. Die haben dann aber nicht als Einheit dort agiert, sondern jeder ist so ein bisschen Weg gegangen. Der Eddie ist verschwunden, der Alex auch. Der Dave hat eigentlich den ganzen Backstage unterhalten mit einer Flasche Jack Daniels in der Hand, hat mit mir irgendwann mal Tango tanzt, Fotos gemacht. Und irgendwann hat es geheissen, dass ich schauen darf, wie sich der Eddie Van Halen vom Konzert einspielt in seinem Trailer. Also, dann ist der Moment gekommen, mit einem Fotograf dabei, sind wir in den Trailer rein und eigentlich ist das noch eine recht unangenehme Situation gewesen, weil der Eddie ist erstens mal ziemlich grummelig drauf gewesen und es ist auch eine sehr intime Situation gewesen, allein der Fotograf und der Eddie mit mir in dem Trailer irgendwie bezeigenartig und ich habe mich nicht so willkommen gefühlt. Egal, Held ist schon natürlich trotzdem gewesen von mir. Nachher sind sie auf die Bühne und das Konzert, das ist wirklich grandios gewesen. Zwar hätte ich Van Halen lieber zu oben gesehen mit der ganzen Lichtshow und so weiter. Und ich habe mich natürlich immer dort so ein bisschen orientiert, wie sollte das aussehen. Für mich ist immer das Panama-Video oder das Unchained-Video so der Gradmesser gewesen für, wie eine Van Halen-Show soll sein. Sie haben aber allerdings, weil AC/DC so viel Platz gebraucht haben auf der Bühne, nicht so viel Platz gehabt für ihr Equipment, dass das Ganze ein bisschen downsized war. Und die Show selber ist aber sehr gut gewesen. Der Dave, wie wild rumkommt, Spagat hier, Luft kommt dort. Eddie natürlich brilliert sowieso. Sie haben ihre Hits gespielt vom 84er-Album, aber auch ein paar ältere Nummern. Und das Ganze ist dann irgendwie auch schon recht schnell rum gewesen. Und meine Erinnerung irgendwie ist auch nicht ganz so intakt. Ich habe jetzt mal vor ein paar Jahren aber auf dem Internet, auf YouTube, eine Show gefunden, ein paar Tage später, von Monster of Rock in Donington und mir die Show angeschaut. Und hey, wow, die sind wirklich on fire gewesen zu dieser Zeit. Ja, also ich kann festhalten, ich bin am drittletzten Konzert von Van Halen überhaupt gewesen. Und das, was ich noch weiss, das ist eine gigantische Erinnerung. So, Jungs, also, jetzt würde ich gerne von euch wissen, was ihr denn meint, wie es zu dem Van Halen Sound überhaupt gekommen ist, was sind echt Einflüsse. Ich persönlich finde, es gibt keine Band, die gleich tönt wie Van Halen oder auch ähnlich. Absolut einzigartig. Natürlich nicht schwierig mit einem Typ wie Eddie Van Halen an der Gitarre, aber auch der Dave Lee Roth natürlich sehr, sehr unique mit seinem Gesangsstil, auch völlig originell, coole Text und natürlich mit der ganzen Bühnenshow hat er alles so vorgelebt, was dann nachher x-fach kopiert worden ist in der ganzen Hair- und Glam-Metal-Szene, aber auch der Alex Van Halen an den Drums natürlich völlige bombastische Schlagzeuger, wahnsinnig unterbewertet und der Michael Anthony am Bass, ein super Bassist mit vor allem sehr starken Backing-Vocals-Stimme. Fran, was meinst du?
Also ich habe es ja schon erwähnt, dass einfach Zeppelin von diesem Eklektizismus her extremes Vorbild gewesen sein. Aber Van Halen haben sich auch nicht müssen irgendwie forcieren müssen, um das nachzumachen, sondern sie haben einfach aufgrund von dem Vater Jan haben sie das musikogen Intus gehabt und haben einen mega Respekt gehabt vor anderen Stil. Also das heisst, ich habe mir jetzt mal notiert, was alles vorkommt bei Van Halen. Und haben wir aufgeschrieben: Hard Rock, Soul, Blues, Jazz, Disco, Synthie-Pop, Techno, Flamenco, Klassik, Reggae, Doo-Wop, Prog, Gospel, Surf Music. Also, irgendwie, das ist sagenhaft. Und am Anfang, das habe ich ja schon erwähnt und ich schreibe es euch jetzt nicht noch 100 Mal ein, ist das zum Teil ein bisschen too much für mich, weil ich irgendwie das Gefühl habe, sie wollen das und das und das und das und das können wir auch noch und wir wollen es zeigen und wir haben Spass dran und so. Aber irgendwann einmal ist es ein Amalgam, das funktioniert. Und das ist, glaube ich, wirklich absolut einzigartig. Also ein Freund von mir, der Sammy Schneider, hat mir noch geschrieben, gesagt, vergiss nicht zu sagen, dass das eine Band war, die Musik gemacht hat, die auch für die Älteren von dieser jungen Generation damals war. Und das kann man wirklich noch erwähnen. Und er hat gesagt, die einzige Band, die ihm in den Sinn kommt, die das auch gemacht hat zu ihrer Zeit, sind Beatles.
Ja, spannend, ja. Ich finde es sehr schwer zu sagen, was Van Halen Einflüsse haben. Vielleicht kann man es an der Coverversion ein bisschen festmachen. Oder so. Wahrscheinlich haben sie viel Kings gelost, wahrscheinlich haben sie ja, irgendwann haben sie Cream haben sie wahrscheinlich gelost, so die grossen Bands, vielleicht auch Trios auf eine Art. Cream ist ja Kim ist ein Trio gewesen, ja. Ja, genau. Und sie sind ja auf eine Art auch ein Trio, also zumindest ein Trio gestartet, oder? Vielleicht sind dort ihre ursprünglichen Einflüsse ein bisschen gekommen, auf der Rockschiene vor allem, ja. Und sonst kommen die Einflüsse von überall, aber ich finde es fast umgekehrt, Van Halen hat eigentlich etwas gestartet, vor allem, ja. Also es hat noch nie jemand so auf Platte Gitarre gespielt, wie Eddie Van Halen. Das hat es vor meines Wissens nicht gegeben, ja. Also müsste mir jemand sehr belehren, weil er sehr interessiert daran war, davon, wenn das früher noch schon jemand gemacht hat. Und sie haben euch das Ganze dann, sie haben wie einen Kickstart gegeben, was dann in den grusigen Auswüchsen vom Hair Metal dann geändert hat. Oder? Eigentlich haben sie das Ganze ja gestartet, ja. Aber sie haben halt den Humor noch drin gehabt, was viele andere Bands dann ein bisschen, da ist ein bisschen vergessen gegangen.
Mhm. Also ich glaube, dass sie in so einem wahnsinnig musikalischen Umfeld gross geworden sind, die beiden, der Alex und der Edward, dass die Einflüsse einfach so breit gefächert sind und sicher der Vater einen ganz grossen Teil auch da dazu beigetragen hat, was sie wahrscheinlich auch drillt hat auf Können, auf Können bestehen. Sie haben ja auch so Gigs gemacht, wo sie noch Kinder gewesen sind in Kasernen, wo Eddie irgendwie 11 war oder so. Ja, also ich finde, also nein, bleiben wir mal beim Eddie. Der Eddie ist ja ein grosser Clapton-Fan gewesen. Der Clapton ist sicher ein Einfluss, aber ich höre da null. Ich weiss gar nicht, was für Einfluss das ich soll hören bei ihm, weil er ist ja nicht, ich würde jetzt den Page-Einfluss nicht hören, ich würde nicht Blackmore, ich würde nicht sonst. Der Eddie ist für mich wieder Eddie, wie aus dem Himmel rausgeht. Einfach so ein Gitarre-Gott, oder? Wo einfach alles umkrempelt hat. Ich meine, ab dem Moment, wo er da war, haben die Leute einfach an ihren Verstärker rumschrauben, ihre Gitarren modifizieren. Mhm. Weil er war ja auch dort völlig innovativ. Er hat ja seine berühmte Frank-and-Spread-Gitarre, die hat ja einen Materialwert von, glaube ich, nicht einmal $200. Er hat Nägel reingehauen, geleimt, hat gemacht, hat Sachen gemacht, die kein Mensch mit seiner Gitarre machen würde. Aber er hat wollen, oder hat eine Vision gehabt, wie die Gitarre für ihn sich so anfühlen und hat das einfach eliminieren, was ihn gestört hat. Hat dort den Plastik weggenommen, dort irgendwie einen Knopf rausgenommen, dort ein Kabel irgendwie. Mhm. Die hat ein Gerät gebraucht für seinen Sound, wo 110 Volt Spannung runtergenommen hat auf 107, kann man irgendetwas Volt, weil er gemerkt hat, dort funktioniert mein Verstärker besser. Hat er explodiert mir fast das Hirn, weißt, wenn, wenn ich an so viel Kreativität und Genialität denke. Also es gibt wenig Leute, oder, wo wahrscheinlich so funktionieren wie der Eddie Van Halen. Aber jetzt wäre für mich eben noch etwas wichtig. Also der Van Halen Sound, es ist ja nicht nur der Eddie, der David Lee Roth ist ja wie so ein Dean Martin oder Frank Sinatra vom Rock. Hat ja auch einen ganz eigenen Spirit. Hat sicher, wirklich, wie du gesagt hast, Philipp, also eigentlich die Hair-Metal-Bands sowas von beeinflusst, aber eigentlich ist niemand dran gekommen. Sie haben alle kopiert mit der Gümp und mit der weiss nicht was. Aber über einen haben wir noch nicht so gross geredet, das ist der Alex Van Halen. Wenn es um den Van Halen-Sound bei mir geht, also beim Eddie sagt man immer Brown-Sound, ist der Gitarre-Sound, wo alle Gitarristen versuchen zu kriegen. Es gibt aber auch den Brown-Sound beim Alex Van Halen, und zwar seine Snare oder überhaupt sein Spielen. Und Van Halen ist für mich ohne Alex Van Halen unmöglich. Mhm. Unmöglich. Also ich glaube, das wäre auch mein bester Drummer einfach nicht das Gleiche, weil die zwei haben müssen zusammenspielen. Weißt du, als Drummer, Fran, was meinst du?
Ich kann wirklich sagen, dass Alex wahrscheinlich einer der aller unterbewertetsten Drummer ist in der Geschichte. Und zwar ist es nicht so, dass er mehr kann als die zu seiner Zeit. Also er kann sehr viel, also wirklich sehr viel. Aber es ist wirklich das Zusammenspiel mit dem Eddie, das Komplementäre. Und dann hat er extrem viele Ideen, die er reinbringt, ohne dass man sie merkt, ohne dass sie stören. Aber für Kenner und für Liebhaber vom Rhythmischen, also absolute nicht endende Oase sind. Und das ist wirklich sagenhaft. Also es geht noch in seinem Buch, dass er sagt, ihr Vater hat ihnen immer gesagt, also als Ratschlag fürs Leben und für ihr musikalisches Leben, macht aus jeder Situation das Beste daraus. Und das ist ja gesehen, das ist ja eine arme Familie gesehen, wo die nach Pasadena gekommen sind. Und der Eddie hat ja einfach das Beste daraus gemacht, aus dem Equipment, das er hatte. Das heisst, er hat das unglaublich materiell unten angesiedelte Material hat auch optimiert ohne Ende mit einem Erfindungsreichtum. Da muss man also schon sagen, ist das heute in einer Generation überhaupt noch möglich, wo irgendwie 90% am Handy verdoppelt. Also ja, wenn ich jetzt nicht zu weit uns rauslehne.
Der Einfluss Eddie Van Halen auf die Gitarrenwelt, so habt ihr eine Meinung dazu?
Also ich glaube, der ist unendlich gross, also im Rockumfeld sowieso. Also ich denke, die meisten Rockgitarristen, die nach dem Eddie Van Halen gross geworden sind, haben den irgendwo einverleibt auf ihre Art. Erstaunlich ist, dass es wenige gibt, die überhaupt annähernd so gut sind. Also es gibt, natürlich gibt es eben Bettencourt, hast du gesagt, wo vielleicht bös gesagt ein Klon ist, aber es ist jetzt sehr bös formuliert, weil er ist ein unglaublich guter Gitarrist halt. Aber einer, der wirklich genau das erreicht, boah, ich wüsste niemals. Der Jason Becker kommt noch nach, finde ich, auf der David Lee Roth-Platte. Hat er ein bisschen etwas drin von einem. Unglaublich. Aber was ich auch noch gesehen online auch mal gesehen habe, ein Interview mit Eddie Van Halen, ist gesehen, wo der Billy Corgan vorbeikommen ist, von Smashing Pumpkins und auch auf seinem Setup gespielt hat, ja. Und er ist überhaupt nicht schlagen. Weil er hat verzweifelt ein Distortion-Pedal gesucht. Ja, und genau. Es hat keins. Also Eddie Van Halen hat nie ein Distortion-Pedal verwendet, wenn die Info stimmt. Ja. Und das muss ich auch vorstellen, weil jeder Rockgitarrist sucht sein Distortion-Pedal so als erstes, oder wenn er irgendetwas will überdecken. Ja.
Also Eddie hat seine Verstärker so gigantisch laut übersteuert. Das ja, ist auch,
das ist Distortion.
Das ist ja Wahnsinn, das ist ja unaushaltbar im Studio, wie laut das war. Aber genau wegen dem hat er den Sound gehabt und dann mit dieser Voltveränderung und so weiter nicht rumbasteln mit den Röhren. Ja, das ist ja wahnsinnig.
Also, ich glaube, ein Gesau ohne irgendeinen Effekt. Ja, genau.
Und Steve Albini auch.
Beim Alex Van Halen noch etwas, das finde ich eben so rührend. Ich finde nichts, wo der Alex Van Halen mit irgendeiner anderen Musik oder irgendeiner anderen Band zusammenspielt. Ich müsste mich sehr irren. Also ich meine, es gibt nichts, kein Jam, nichts, irgendwie keine Aufnahme, wo der Alex Van Halen mit irgendeiner anderen spielt. Ja,
wüsste ich auch nicht.
Und der Eddie hat ja sogar so im Heimlichen das Beat It Solo für den Michael Jackson Song eingespielt. Im Studio, weil er gemeint hat, ja, so bekannt kann ich das nicht werden und ich mache das als Freundschaftsdienst.
Ohne Vertrag.
Ohne Vertrag, nicht. Und das ist auch legendär geworden, das Solo. Und das ist mir ja krumm genommen worden, dann vom David Roth zum Beispiel. Das ist wieder riesig. Aber das ist wieder ein anderes Fass und so. Mm-hmm. Jo,
also, wir haben von Einflüssen geredet, oder? Clapton und Page hörst du nicht und so. Ich finde, also, dass ja der Eddie, das wissen wir ja, neben seiner unglaublichen Solo-Fähigkeit, ja auch ein Wahnsinns-Rhythmus-Gitarrist ist. Und ich meine, die Messerscharfheit, da höre ich am meisten Blackmore dabei. Und man weiss, dass Van Halen riesige Deep Purple-Fans gewesen sind. Man hat auch von diesen Gillen Screams vom Roth geredet und so weiter. Was man einfach auch muss sagen, ist, dass man die frühen Jahre am Klavier und das gezwungen werden, die klassischen Stücke zu spielen, so sehr sie es gecast haben. Ich glaube, sie haben es vor allem gecast wegen Notenlesen. Dass man zum Beispiel bei Eruption würde nicht so tönen, wenn der Eddie nicht mit klassischer Musik in Berührung gekommen wäre. Also das kann man glauben. Und auch der absolute Wille zu dieser Brillanz. Das gibt's einfach so, die Art von Perfektion, das ist eher eine Perfektion, die in klassischer Musik auf die Art angestrebt wird, als im Jazz. Und dann finde ich auch, dass man spät beim Eddie von den extremen AC-Einflüssen hören. Also wenn zum Beispiel das Panama-Riff ist eigentlich Doggy Dog und Sinner Swing, habe ich ja schon gesagt, Beating Around the Bush und so. Also das weiss man auch, dass er den Wolfgang eingeführt hat in Rockmusik, indem sie einfach zusammen Power Age bis zum Abwinken gelost haben.
Ja, Fran, du hast ja vorhin mal gesagt, Brüderband, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Mit dem Eddie und dem Alex haben wir ja zwei Brüder und du hast scheinbar eine Liste gemacht mit Brüderbands. Jetzt bin ich gespannt.
Eben genau, also das sei einfach nicht unerwähnt wollen lassen. Es gibt natürlich viele Bands, die Brüder im Geist gehabt haben, gell? Jack Richards, Lennon McCartney, Toxic Twins bei Aerosmith, Baumgartner, Lorkowitsch.
Hab sowas vor.
Aber dann müssen wir sagen, also dass das ja ein Element ist, wo gewisse Bands total geprägt hat. Und das heisst ja überhaupt nicht, dass der Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wenn man das Buch von Mark Evans liest, dann weiss man, dass Malcolm und Angus sich zum Teil also brutal gefetzt haben. Und auch bei Alex und Eddie ist es überhaupt nicht zimperlich zugegangen. Aber eben, meine Liste. Also wir haben AC/DC, wir haben Oasis, wir haben Pantera, wir haben Screaming Trees, wir haben Bee Gees. Geile Zusammenstellung, oder? Jackson 5, No Means No, Lynyrd Skynyrd, Raven.
Ah ja, genau.
Yep. Yeah. Allman Brothers, Black Crowes, Darkness, Heart, Kinks, Sepultura und Stooges. Also das sind nur die wichtigsten, die ich nochmal rausgeschrieben habe. Wenn ich euch noch einen einfällt. Ich kann nicht uns schreiben.
Aber das sind ja alle spannende Bands. Irgendwie, das hat es noch nie überlegt. Das ist eine typische Frauenüberlegung. Aber das sind ja alles Bands, wo du irgendwie entweder eine Spannung hörst oder die Spannung wird umgesetzt in Kreativität oder in etwas Eigenes.
Genau. Und so eine gewisse Kontinuität irgendwie, weil irgendwie die können sich noch so hassen, die können nicht auseinander.
Ja. Danke für deinen Input.
Ja, ich bin auch verdammt davon, das noch einen unterbringen.
Nein, aber was wir uns zur Aufgabe gestellt haben, gestern, respektive du uns, Fran, ist, wir sollen uns noch Top 10 Songs von Van Halen überlegen. Und das haben wir dann auch müssen machen, ist gar nicht so einfach. Wer will anfangen? Top 10 Songs, jetzt können wir wirklich eigentlich 30 Songs vielleicht von Kracher sind, vielleicht sind es aber am Schluss nur auf 15, weil wir doch sehr viel gleich
haben. Genau. Also was noch geil war, ist, wenn du die ersten nennst, Philipp, ob wir dann sagen, haben wir da auch drauf oder nicht, okay?
Ich habe zwei Listen gemacht. Also ich habe eine gemacht quasi. Ich habe eine persönliche gemacht und
und einen von der Öffentlichkeit.
Genau.
Aber willst du beide bringen?
Also nein. Was wollen wir hören, die beiden?
Hey, alles tust du, ja, das ist wichtig.
Ja, ist sehr wichtig.
Alles
ja.
ist wichtig.
Also, meine persönliche Top-10-Liste, wenn man mit dir sehr persönlich prägt, wegen dem heisst sie ja persönlich, ja.
Darf ich auch fragen? Top-10 heisst einfach, dass in egal, die Reihenfolge. Ich habe es nicht nach...
Wir haben es in der Reihenfolge geschrieben.
Ich habe keine Reihenfolge.
Okay. Ich in der Reihenfolge.
So wie ich dich kenne, hast du auch keine Reihenfolge.
Also, persönliche Top-10-Liste in einer Reihenfolge bei mir sogar, also chronologische. Von da mit, ja, Zufall auch, Running with the Devil, ja. Logisch.
Ich nicht.
Buh. in Klammern Eruption, weil ich nicht weiss, ob ich den in den Top 10 nehmen darf, weil dann wäre es 11.
Nein.
Also Running for the Devil, dann habe ich You Really Got Me.
Nein.
Hey, Talking About Love?
Ja.
Nein.
Oh, wow. Also, dann haben wir die erste Platte schon durch. Dann haben wir DOA.
Nein.
And the Cradle Will Rock, dritte Platte.
Ist knapp rausgefallen bei mir.
Das wird nicht.
Ja, das macht es ja spannend. Ja, ist gut.
Dann haben wir ein Duo, die ersten zwei von Fair Warning, also Mean Street und Dirty Movies.
Mean Street, yes.
Dirty Movies nicht. Hey. Und dann haben wir Scott Drabel Songs von 1984 zum Abschluss. Sehr einfache, also ja, zwei sind sehr logische Songs auf eine Art, also Panama und Hot for Teacher.
Hot for Teacher, ja.
Und vielleicht mein Lieblingssong überhaupt zum Schluss auf dieser fiktive Compilation wäre dann Girl Gone Bad.
Kann ich auch.
Hallo.
Bei mir Platz 1 wird wahrscheinlich immer sein Little Guitars. Hat sicher niemand von euch.
Doch.
Wow. Hey, Fran, okay.
Also, wir wissen das ja, ja.
Genau. Fools habe ich.
Fast. Nicht. Fast.
Fast. Dann I'm the One habe ich.
Auch fast. Mm-mm. Ich habe noch nicht die ganze Anseite nehmen, sonst wäre der auch dabei gewesen.
Dann habe ich, obwohl eben viel zu viel gehört, aber Ain't Talking About Love ist einfach, ja. Mean Street hast du auch gehabt. Dann habe ich Hang 'em High. Komm immer wieder.
Ist auch.
Wow. Dann habe ich Unchained. Ich komme nicht um den Song herum.
Yes.
Ja, wow. Dann habe ich, ja, trotz Album 1984 Girl Gone Bad. Yeah. Das ist wirklich unglaublich.
Yeah.
Und dann, was ich mein zweite oder dritte Lieblingssong «Hear About It Later» von «Fair Warning».
Grossartig, so ein knappes nicht geschafft.
Oh,
ich war ja von der Top 15 gesehen, aber er hat ja nicht
wollen. Ja, ja, das ist bei mir auch so.
Was hast du jetzt davon?
Ja, ja, das ist auch Schuld. Ja. Also voran, komm.
Okay, von denen, die wir nicht schon gehabt haben, «Cathedral Secrets», wenn man die zusammennehmen will, aber sonst würde ich auf «Cathedral» verzichten und «No Secrets».
Das geht nicht, «No Secret».
«Sorry, Jump» ist bei mir drin.
What?
Grandioses
Song. Von diesem Katalog, von dieser Band?
Ja, ja, ja.
Absolut. Oh, yeah, yeah. «Jump» muss rein.
Du bist zu viel an FCB-Match.
«Jump» könnte irgendwie so eine C-Seite sein von einer Single. Und zwar bei mir, ja. Und wie können ihr, wie wogen ihr es, Top Jimmy nicht reinzunehmen? Top Jimmy!
Oh, ja. Was ist an dieser Strophe so?
Gut. Ja, schon drei Songs.
Das ist
okay.
Darunter. Dann immer hier noch. Und Drop Dead Legs ist bei mir.
Super, ja. Cooler Song.
Aber hat es bei euch nicht geschafft.
Ja, ich habe schon drei Songs von 1984.
Okay. Genau. «Hot for Teacher» hat niemand gehabt.
Ja, habe ich gehabt.
Du hast gehabt. Ja. Und dann «I'll Wait».
«I'll Wait».
«I'll Wait Your Pants».
«I'll Wait My Bed». Das ist dann das Thema in 20 Jahren.
Sportlich geschätzt.
10. Was heißt 10 jetzt?
Ja, genau. Ja, sind wir ehrlich. Ja.
Genau.
Also «I'll Wait». Ja, super Song. Mhm. Nicht ganz knapp. Nein, nicht ganz knapp. Aber nicht geschafft, ja.
Mhm. Cool.
Also ist fast alles 1984.
Haben wir einen Song gehabt, den alle hatten? Nein. Oder? Können Sie jetzt sagen? Main Street?
Doch, du hast Main Street, gell?
Ich habe Main Street.
Ah, Main Street. Also haben wir unseren Top Van Halen Song.
Ja,
super. Leute da draussen hören Main Street.
Genau. Also, jetzt kommt noch die Abschlussfrage, liebe Freunde. Das Vermächtnis von Van Halen. Wie gross ist das? Wie viel wird bleiben?
Also ich würde jetzt mal sagen, das Vermächtnis ist auf einem Weg riesig und auf einem Weg minimal. Warum minimal? Weil das ist so ein absoluter Einzelfall von einer Band. Ähnlich wie Led Zeppelin oder so Felsen, die irgendwie übrig geblieben sind nach irgendeiner riesigen tektonischen Plattenverschiebung. Also die Band ist so einzigartig, dass es völlig sinnlos ist, so etwas zu machen. Das ist irgendwie das Amalgam von Stil und dann auch die unglaubliche Kombination von dem Hollywood laissez-faire, entspannt nach hinten liegen und dem wahnsinnigen Ehrgeiz, war schon fast negativ gesagt, irgendwie von dieser unglaublichen Leidenschaft für Musik und für Details in der Musik. Die Kombination hat es vorher nicht gegeben oder fast nicht gegeben. Und hat es nachher eigentlich auch nicht mehr gegeben. Von dem her ist es Vermächtnis minimal. Maximal ist es natürlich, weil es eine Million Bands gibt, die es halt trotzdem probiert haben und dann halt dementsprechend kläglich gescheitert sind.
Meinst denn du, Philipp?
Ja, gute Frage, schwierige Frage, finde ich jetzt ehrlich gesagt. Also ich glaube, das Vermächtnis ist nicht überdimensional gross wegen Eddie Van Halen, ja. Und sonst, ja, da ist irgendwo genau auch in dieser Serie von ganz, ganz wichtigen Gitarristen. Und so ist das grösste Vermächtnis für mich. Und als Band, ja, sie sind auf dem schmalen Grat zwischen Partybands, sagt mir auch immer ein bisschen nach, sie haben keine Tiefe, sie sind unwichtig, es ist halt nur lustig, aber da tut mir ihnen vielleicht ein bisschen Unrecht mit dem Image. Interessanterweise habe ich vor dieser Folge mit ein paar Leuten geredet, die jünger sind als ich, so 10, 15 Jahre jünger sind. Und die hören ältere Bands wohlgemerkt, dass die lieberen Blue Oyster Cults und Deep Purples und weiß ich was, Van Halen ist bei denen kein Thema. Interessiert die nicht, kennen die nicht. Sie kennen Gitarrist, sie kennen Jump und das war's. Also eigentlich noch, das ist jetzt eine sehr dünne Stichprobe, logischerweise, wenn ich 3, 4 Leute frage, die ich kenne. Aber es ist mir einfach aufgefallen, eben Blue Oyster Cult lieben sie zum Beispiel, Deep Purple lieben sie, Van Halen kein Thema. Ja. Also so gesehen, noch eine interessante Frage, was das Vermächtnis ist. Eben,
ja. Ja, also eigentlich ist es eben genau das, was ihr zwei jetzt gesagt haben. Ich glaube, das Vermächtnis von Van Halen ist so gigantisch gross, aber nicht gerade greifbar. Mhm. Natürlich ja, Eddie Van Halen, also jeder, der eine elektrische Gitarre hat. würde ich mal sagen, kennt Eddie Van Halen, aber kennt wahrscheinlich nicht unbedingt Songs oder Platten. Also sie haben meiner Meinung nach eine Blaupause für eigentlich wie eine Rockband soll sein. Oder mit einem geilen Frontmann, mit einem geilen Gitarrist, mit einem Können in der Band, mit Virtuosität, mit aber einer Show. Ja, also irgendwie, ich kann mich dort nur eigentlich euch anfügen. Ich glaube, als Band selber, Jump wird immer an Sportveranstaltungen gespielt werden, da kommen wir nicht drum herum. Für mich ist es eine der gigantischsten Bands überhaupt, aber für viele überhaupt nicht. Mhm. Aber das Vermächtnis ist riesengroß. Mhm. Auf einem Level, Zepp.
Ich wollte jetzt genau das sagen, dass sie eigentlich wirklich dort angesetzt haben, wo Zepp aufgehört haben. Auch ist natürlich zeitlich fast. Aber die Kombination von so vielen verschiedenen Sachen probieren und auch, ähnlich wie Zepp, aber auf eine grandiose Art auch zu scheitern, das finde ich, muss man dieser Band so hoch anrechnen. Und dann muss man auch sagen, die Kombination von etwas bieten den Kenner und eine grosse Masse erreichen, das ist das Ziel von allen grossen Komponisten gewesen. Und wenn man heute, wenn ich diesen Abzweig mache in die klassische Musik, aber das ist genau das, was das höchste Ziel für einen Mozart oder für einen Beethoven gewesen ist. Musik zu machen, die höchsten Ansprüche von Kenner kann genügen kann und gleichzeitig so verständlich ist und zugänglich für eine grosse Masse. Das haben Van Halen geschafft.
Ja, und ich glaube, da haben wir eigentlich wirklich wie das perfekte Schlusswort. Und der Link ist ja gar nicht so blöd zu der klassischen Musik, weil der Jan Van Halen hat ja das Potenzial von seinem Sohn, bevor er überhaupt geboren worden ist, schon gesehen, weil sonst hätte er ja nicht Edward Ludovic Van Halen geheißen, weil das Ludovic ist in Anspielung auf den
Ludwig van Beethoven, genau. Das habe ich völlig vergessen, ja, das stimmt.
Genau, ja, das ist tatsächlich eine Geschichte. Hey, vielen Dank, ich finde es super gewesen. Loset in die Band rein da draussen. Es hat mega Spass gemacht, wir hören uns bald wieder. Bis dann, bleibt gesund, bleibt rockig. Ciao zusammen.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.